Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Neues Jahr, neuer Name, aber natürlich die gewohnt gute Vorbereitung auf den anstehenden Bundesligaspieltag. Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich freue mich sehr, dass ihr auch im Jahr 2018 hier reinhört, um euch ja eure Dosis Bundesliga Experten-Talk sozusagen abzuholen und euch auf den Bundesligaspieltag einzustimmen. Es ist der 18. Spieltag, die zweite Halbzeit der Saison 2017-2018 beginnt. Oh, und wir legen einfach mal direkt los. Und zwar mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Wir machen gar nicht viel Vorrede. Wir kommen direkt zu den Gästen. Ich freue mich sehr, dass auch diese beiden Gäste dieses Jahr wieder mir zur Verfügung stehen für die Eintracht vom Eintracht-Podcast Basti Red. Hallo Basti.
Gute.
Und für den SC Freiburg von unserem SCF-Podcast Füchsle Talk hier auf meinsportradio.de, Michael Schröder. Hallo Michael.
Hallo ihr beiden.
Ja, Basti, lass mal mit der Eintracht anfangen. Ihr habt da schließlich ein Heimspiel dieses Wochenende. Mit frischen Augen im neuen Jahr, wie ist die Hinrunde einzuordnen?
Ja, dieser späte Ausgleichstreffer von Naldo, der hängt, glaube ich, mir noch ein bisschen nach und der Mannschaft wahrscheinlich auch. Weil der hat so ein bisschen wieder alles so gerade gerückt, da sind wir jetzt Achter gewesen, das ist aber vielleicht sogar ganz gut. Also man kann eigentlich jetzt mit ein bisschen Distanz sagen, die Hinrunde war sehr gut. Die Spiele waren immer sehr, sehr knapp. Die Eintracht war in keinem Spiel deutlich überlegen, war aber auch Gott sei Dank in keinem Spiel deutlich unterlegen. Selbst gegen Bayern und Dortmund nicht. Und ich finde schon, dass man, das kann man positiv abhaken. Also der Fokus liegt jetzt auch ganz klar auf der Rückrunde, weil da hatten wir ja letztes Jahr eine vergleichbare Situation mit einer guten Hinrunde und dann sind wir in der Rückrunde komplett abgestürzt. Ich hoffe, dass alle Kräfte und alle Fokussierung darauf gebündelt ist, dass das nicht mehr passiert.
Ich muss mich natürlich an dieser Stelle auch noch entschuldigen. Ne? Ich bin ja das Eintracht-Orakel hier, habe aber tatsächlich an dem Spieltag gegen Schalke so früh schon alles klar gemacht für Eintracht Frankfurt.
Dass, jetzt erinnerst du mich wieder dran. Du hast es gejinxt.
Ich bin schuld. Ja, deswegen darfst du immer noch sauer auf mich sein. Aber bist du hoffentlich nicht. Ne? Was hat sich im Verein getan im Winter? Was ist passiert bei Eintracht Frankfurt?
Eigentlich war es relativ ruhig und das ist eigentlich auch ganz gut so. Also ich glaube sogar, dass dieses Tor von Naldo vielleicht dafür gesorgt hat, dass im Winter nicht zu viel diskutiert wird. Oh, kommt weiter, das ist die Champions League oder so ein Kram, weil die war ja zwischenzeitlich sogar Dritter. Das hätte vielleicht sogar, wäre es vielleicht sogar einem einen oder anderen Spieler zu Kopf gestiegen. Deswegen vielleicht war es sogar ganz gut, weil im Winter ist eigentlich nichts passiert. Es gab Gott sei Dank keine Schreckensmeldungen aus der Verletztenabteilung aus dem Trainingslager. Es gab keine großartigen Reibereien von Spielern, die zu wenig Spielzeit haben, die jetzt unbedingt gehen wollen. Es wurde viel im Hintergrund gearbeitet. Es gibt 2-3 Themen, die werden aber hier ganz unaufgeregt besprochen. Das ist die Torhüterfrage, weil im halben Jahr haben wir da einen Bedarf. Dann wird vielleicht noch ein Innenverteidiger verpflichtet, weil Abraham noch so ein bisschen angeschlagen ist. Aber das ist im Vergleich zum letzten Jahr alles im Rahmen. Also es ist keine großartige Verletzungsmisere rausgebrochen. Im Gegenteil, mit Mascarell und Fabian haben wir 2 Rückkehrer wieder auf dem Platz, die bei aller guten Leistung in der Hinrunde trotzdem meiner Meinung nach die 2 besten Mittelfeldspieler sind, der Defensive und der Offensive. Und von daher bin ich auch selber froh und mutig, dass so ein Einbruch nicht mehr passiert und dass die Eintracht zumindest eine ähnliche Runde spielen kann wie die Hinrunde. Immer natürlich im Hinterkopf habend, dass jedes Spiel, wie gesagt, ich glaube fast alle Spiele bei der Eintracht wurden mit einem Torunterschied entschieden. Und das kann natürlich das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen, dass die Eintracht halt knappe Spiele dann mal verliert statt gewinnt. Aber bin trotzdem froh und mutig, dass da nicht viel anbrennt, sage ich mal, nach unten.
Wir sprechen gleich weiter über Eintracht Frankfurt. Michael, lass mal den SC Freiburg thematisieren. Auch an dich die Frage. Es war sicherlich keine einfache Hinrunde für dich als Fan auch. Begann ja mit diesem Ausscheiden aus der Europa-League-Qualifikation. Und dann ist man wirklich sehr beschwerlich in die Saison reingekommen. Am Ende war man 13. Konntest du der Hinrunde trotzdem noch einige positive Aspekte im Nachhinein abgewinnen?
Ja, also vor allem im Dezember. Also es hat ja gut aufgehört. Und da kann ich eigentlich nur den Vorredner zitieren, eigentlich die komplette erste Hälfte seiner Antwort für uns auch. Also Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit in Augsburg, sonst wären 6 Punkte Abstand gewesen nach unten, aber vielleicht nicht schlecht, um sich noch weiter zu konzentrieren. Also kann ich nur genauso nochmal sagen, gilt für uns auch. Also dass es schwer wird, die Saison, das wussten wir ja vorher, dass es nicht so optimal losgehen kann, wusste man eigentlich auch, wenn man auf den Spielplan schaut. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder haben, das Problem, weil wir ja dann nach dem Frankfurt-Spiel gleich Dortmund und Leipzig haben. Naja, lassen wir uns überraschen. Also was positiv stimmt, ist einfach, dass der Ausgang der Rückrunde, der war relativ gut und es waren dann doch einige, die Leistung gebracht haben, wo man länger darauf gewartet hat, dass sie die bringen. Leider sind da Teile von jetzt auch schon wieder verletzt. Schauen wir mal, wie es losgeht am Wochenende.
Ja, ich glaube, in Freiburg ist keiner so richtig in Panik verfallen. Ich meine, ihr kennt die Situation ja, es ist ja nichts Neues für euch. Deswegen, glaube ich, ist im Winter eigentlich auch da alles relativ ruhig geblieben, oder?
Genau, also das Motto ist ja nach wie vor unaufgeregt seit 1904. Man macht halt einfach weiter. Man weiß, was passiert, grob, und bereitet sich darauf vor. Und wie der Trainerstab sagt, am Ende schaut man, wo man landet. Über oder unterm Strich, im Optimalfall natürlich drüber.
Zu- und Abgänge, ne, sind ja bei euch auch ein Thema und ein trauriges Thema eigentlich jetzt in diesem Fall, denn unser beider aller Lieblings-Ryan Kent ist nicht mehr in Freiburg.
Ja, er ist dann doch wieder heimgegangen, wollte ich fast sagen, aber das klingt zu krass. Nee, also Liverpool hat ihn zurückgeordert, er wird aber wohl direkt weiter verliehen. Also ich glaube einfach, dass da beide Seiten nicht ganz glücklich waren jetzt, also Vereinsseiten in dem Fall, also Spieler weiß ich nicht. Streich meinte nur relativ frühzeitig schon, ja, es ist eigentlich zu kurz, die Zeit, die er da ist. Jetzt ist sie nämlich noch kürzer geworden und hat im Endeffekt keinem was gebracht. Ja, weiß nicht. Eigentlich schade, da war schon Potenzial da, nach vorne, nach hinten. Wie gesagt, haben wir öfter drüber gesprochen, leider gar nicht. Oder sehr viel, weil Potenzial heißt ja immer, man ruft sich ab. mich würde bei dem Thema interessieren, wie das jetzt finanziell auseinandergerechnet wird, wenn jemand eben im Winter wieder zurückgeht. Also in England ist es ja gang und gäbe, dass man innerhalb einer Saison mehrmals ausgeliehen werden kann als Nachwuchsspieler. Bei uns ist es ja total exotisch, deswegen ja, würde es mich da mal interessieren tatsächlich.
Lukas Höhler ist gekommen für 1,1 Millionen aus Sandhausen. Stürmer, ich glaube auch eine Position, die durchaus besetzt werden sollte. Hättest du dir aber trotzdem noch eine andere Position gewünscht? Ist ja noch Zeit. Würdest du dir wünschen, dass noch für andere Positionen nachgesorgt wird?
Es ist ja noch Zeit und ich würde tatsächlich da mal mit unserem Sportdirektor gehen, der sagt mir, ja, man darf nicht immer so viel zerreden und verraten, dann wissen nämlich die anderen, dass wir jemanden wollen und dann wird er teurer, deswegen spekuliere ich da gar nicht. Zu dem Höhler-Transfer muss ich sagen, dass genau diese Taktik super funktioniert hat, also da hat man vorher gar nichts von mitbekommen und plötzlich war er da. Und ist tatsächlich ein Spieler, der sehr gut ins Profil passt und der auch zeigt oder schon gezeigt hat, dass er Tore schießen kann. Also zudem noch ein relatives Schnäppchen auch. Also eigentlich ein krasser Transfer, so für einen Wintertransfer. Und ja, auf jeden Fall ein super Backup, weil man kann sich leider verletzungsmäßig bei uns in der Saison auf gar nichts verlassen.
Das ist wahr. Bei Eintracht Frankfurt gab es ja eigentlich nicht viel Grund nachzubessern. Du hast ja gerade gesagt, Basti, mit Mascarell und Fabian sind ja quasi zwei Neuzugänge, wenn man so will, ja schon dazugekommen. Trotzdem glaubst du, dass bis zum Transferperiodenende noch was passiert?
Ja, aber ich glaube nur, wenn sich irgendeine Möglichkeit ergibt, was man im Sommer geplant hat, schon vorzuziehen. Also der Kader ist eigentlich groß genug und bis auf Abraham, was ich erwähnt habe, ist jetzt auch an keiner Stelle die Decke sehr dünn. Also ich habe immer noch die leise, stille Hoffnung, dass Vallejo wieder zurückgeholt werden kann, aber das ist natürlich nicht so krass realistisch. Aber ich glaube, wenn, dann macht man sowas. Also wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die man nicht ausschlagen kann, aber ich glaube nicht, dass sie gezielt suchen werden. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass eventuell noch der ein oder andere verliehen wird, wie Besuschkow zum Beispiel, die halt wirklich, oder Blum, die wirklich Stand jetzt keine wirklichen Chancen haben, sich in diese erste Elf zu spielen, weil da schon so ein Stamm von 14, 15 Spielern ist, die die Nase weit, weit vorn haben.
Lass uns so ein bisschen über Ziele und Ansprüche sprechen, Basti. Hat sich durch die starke Hinrunde irgendwas an deinen Zielen, an deinen Ansprüchen verändert, dass du eventuell ungeduldiger werden könntest in der Rückrunde, als du es eigentlich vor der Saison gedacht hättest?
Boah, das ist eine fiese Frage, weil ich würde jetzt natürlich mit so ein bisschen Abstand noch gerade Nein sagen, aber wahrscheinlich werde ich das nicht schaffen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht ungeduldig, aber ich werde wahrscheinlich von Spiel zu Spiel nervöser werden. Ich bin sowieso kein guter Fußballfan im Sinne von, dass ich das abgeklärt schauen kann. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie Bauchkrämpfe wegen Freiburg-Spiel, weil ich mir dann vorstelle, was wäre, wenn XY. Und wenn es dann gegen Saisonende geht, und ich glaube, die Eintracht wird ein bisschen davon abhängig sein, wie viel Spielglück sie hat und wie die anderen auch. Also die Eintracht wird es nicht aus eigener Kraft nach Europa schaffen, das können wir, glaube ich, hier offen sagen. Das Problem ist, die Bundesliga schätze ich, ehrlich gesagt, momentan als ziemlich schwach ein. Das heißt, so eine Mannschaft wie die Eintracht kann auch nach Europa gespült werden. Haben wir ja gesehen. Ich sage es mal so, ich werde natürlich dann die latente Hoffnung haben und das wird mich wahrscheinlich fertig machen jetzt im Laufe der Rückrunde, wenn das der Fall ist. Ich werde aber auf gar Fall auf die Mannschaft sauer sein, wenn es nicht so ist. Also ich glaube, ja, den Anspruch nach Europa habe ich nicht. Aber wer will das nicht? Also gerade in Frankfurt, nachdem, wenn man weiß, wie geil das alles war in Porto und Bordeaux, will ich natürlich hin. Aber ich werde nicht den Kopf des Trainers fordern, wenn das nicht funktioniert, weil realistisch ist es nicht. Realistisch ist eine Platzierung wie jetzt eigentlich auch schon ein Erfolg mit einem 8. Platz, einstelliger Tabellenplatz für das Budget, was wir haben. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft zusammenbleibt dann im Sommer und man schauen kann, was passiert.
Michael, beim SC Freiburg, dein Ziel von Anfang an Klassenerhalt gewesen und das auch das nach wie vor erstrebenswerte Ziel für den SCF, oder?
Ja, und das absolut realistischste auch. Also ich glaube, alles andere ist Käse und das wird hart genug. Also ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, wir haben ja wieder ein paar neue Verletzte dazu gewonnen. Ja. Und das macht sich einfacher. Also der Nicolas Höfler, der Unsung Hero so ein bisschen, der aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Spieler ist bei Freiburg, der hat massive Rückenprobleme, der fällt auf jeden Fall aus am Wochenende. Dann Juri Gravé, der zum Ende der Hinrunde gezeigt hat, was er kann. Der hat Achillessehnenprobleme. Das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, och, vielleicht kann er ja mal anfangen und dann schauen wir mal, wie lange es schafft. Also sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Achillessehne auf die leichte Schulter nehmen, nicht schlecht. Deswegen, es wird nicht einfacher, wenn jetzt wieder so ein Kreativspieler ausfällt und vor allem das Herzstück ausfällt, der Maschinenraum, das ist halt einfach der Höfler, die Ballverteilmaschine, wird es schwierig. Also es wurde mit Robin Koch sogar auf der 6 getestet. Also man guckt da schon, was man machen kann, aber so wirklich, wirklich Hoffnung macht es nicht. Man kann eigentlich nur denken, ja, hoffentlich schaffen sie es irgendwie, sich nicht noch krasser zu verletzen oder schnell wiederzukommen. Und dann kann man die Klasse halten.
Tja, Basti, spricht doch eigentlich alles für einen Eintracht-Sieg jetzt, wo die wichtigen Spieler zurückkehren, oder?
Dann ist es genau das Problem. Da tut die Eintracht sich nämlich erfahrungsgemäß sehr schwer. Also ich bin nicht sehr zuversichtlich, ehrlich gesagt, weil die Eintracht, wenn die in der Hinrunde, wenn ich was kritisieren will, dann ist es tatsächlich zu Hause gegen Mannschaften, die sich selber unter der Eintracht sehen und sich dementsprechend auch im Spiel verhalten. Das ist ja so ein Trend in der Bundesliga, dass du echt das Gefühl hast, da wird nur noch gegenseitig gepresst und den Ball will ja eigentlich keiner mehr haben. Und deswegen, das nervt vielleicht viele Leute, weil ich das im Eintracht-Podcast auch immer sage, aber die Eintracht braucht Spielglück. Die Eintracht braucht Spielglück, wie die es gegen Schalke hatte, dass du einfach irgendwie eine schnelle Situation hast, wo du vielleicht einfach mal in Führung gehst und gar nicht weißt, warum, nach einer Standardsituation oder so, um dann das Spiel irgendwie zu gestalten und diesmal hoffentlich über die Zeit zu bringen. Aber wir können leider immer noch nicht als Eintracht Frankfurt in das Heimspiel gegen Freiburg gehen und sagen, die rohren wir weg, sondern das wird ein hartes Stück Arbeit und ich hoffe nicht, dass es zu hart wird.
Was? Das heißt, du hast kein Auswärtsspiel von uns gesehen bis jetzt in der Saison. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung.
Dann hast du kein Heimspiel von uns gesehen.
Okay, wir freuen uns auf Not gegen Elend.
Ja. Das ist eine Premiere für beide von uns.
Ja, vielleicht bauen sie einfach diese krasse Serie aus. Ich habe mal geschaut, die Statistik, die ist ja sagenhaft. 34 zu 34 Tore, Freiburg 12 Siege, 4 Unentschieden, Frankfurt 11 Siege. Also, dass das so dicht ist, hätte ich nicht gedacht.
Da fehlt also noch ein Sieg, um das komplett auszufüllen.
Ja, aber mit 1:1 Toren wäre das dann natürlich nur möglich.
Da müssen wir mal schauen, wie das realisiert werden kann. Da wird der DFB sich schon was einfallen.
dann habe ich noch eine letzte Frage an euch beide. Prognose, Basti, auf welchem Platz landet die Eintracht am Ende der Saison?
9.
Und das schreibe ich mir auf und werde euch das dann am 34. Spieltag vorhalten. Michael, der SC Freiburg.
Ich habe vor der Saison mal gesagt 12. Und ich halte es immer noch für nicht komplett unrealistisch, ehrlich gesagt. Ich bleibe dabei 12.
Und dann natürlich noch die allseits beliebte Frage. Und ihr könnt an diesem Wochenende natürlich wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen, indem ihr unserem Kicktipp-Tippspiel mitmacht. Geht auf meinsportradio.de, auf Aktionen, dann auf Kicktipp Erste Bundesliga und seid dabei. Michael, wie geht's aus? Freiburg in Frankfurt.
Das sind immer sehr spielerisch, sehr anspruchsvolle, ansprechend zu schauende Spiele gewesen die letzten Jahre. Deswegen tippe ich auf ein gewagtes 1-1.
Okay, Basti?
Ja, das hatte ich auch im Kopf, aber ich hoffe, dass die Eintracht 1-0 gewinnt.
Mit dem Wissen, dass Mascarell und Fabian wieder da sind und die Eintracht zu Hause, wie ich finde, richtig gute Spiele gezeigt hat, kommen sie gut in die Rückrunde. 3-1 für Eintracht Frankfurt, sage ich. Was sind eure Tipps? Sagt sie uns mit dem Hashtag BullySpecial und ich bedanke mich ganz herzlich bei Basti Red vom Eintracht Podcast und bei Michael Schröder vom Füchsle Talk für die Einschätzung zur Partie Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der, Quatsch, kurze Pause, gibt's ja gar nicht mehr. Ne? Wir haben ja gar kein Live-Feed mehr, Leute. Das hat sich ja alles geändert, nur noch Podcasts. Vielen Dank an euch beide Und ja, das war die Bulli-Special-Vorschau zu Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück im Bulli-Special auf meinsportradio.de. Wir machen weiter mit der Partie Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Mein Name ist Kevin Schor und ich begrüße zwei neue Gäste. Einmal für Werder Bremen von der Heu-Crew, Basti Lorenz. Hallo Basti.
Moin Kevin, groß Neues.
Und für die TSG Hoffenheim Marco Ripanti vom Hoffenheim-Blog. Hallo Marco.
Guten Abend, frohes Neues auch von mir.
Marco, da du früher weg musst, fangen wir mit dir einfach mal an. Wie ist die Hinrunde der TSG mit frischen Augen im Jahr 2018 einzuordnen?
Kleines bisschen unter meinen Erwartungen. Kann aber gut sein, dass der Verein im Großen und Ganzen mit dem Abschneiden zufrieden ist. Für mich waren die Erwartungen ein bisschen höher und es gibt 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, an die ich nicht so gerne zurückdenke in der Vorrunde, aber ich glaube, die Rückrunde wird besser.
Ja, das ist tatsächlich so, dass auch ich eigentlich die TSG stabiler oben erwartet hätte. Jetzt schließe ich schon eine Frage mal an, die ich eigentlich später gestellt hätte. Hat sich dein Ziel oder hat sich dein Anspruch im Vergleich zu deiner Prognose vor der Saison durch die Hinrunde irgendwie geändert?
Nein, also ich denke nach wie vor, wir werden am Ende auch einen Platz zwischen 4 und 7 irgendwo haben. Das war auch der Anspruch vor der Saison. Allerdings dachte ich nicht, dass es so eng wird. Und jetzt sieht es ja eher nach Platz 7, 8, 9 aus. Aber wie gesagt, ich glaube, die Rückrunde wird deutlich besser als die Vorrunde. Und von daher Euroleague auch am Ende der Saison.
13 Millionen Euro sind in die Kassen gespült worden durch den Transfer von Sandro Wagner. Bist du jetzt am Ende, wo alles in trockenen Tüchern ist, froh, dass das beendet ist? Und wie schwer wiegt der Abgang von Marc Uth jetzt schon?
Also zum einen muss ich sagen, es ist erstmal okay, dass es wirklich alles geklärt ist, wobei die Personalie Sandro Wagner ja eigentlich schon mit dem ersten Gerücht in trockenen Tüchern war. Da hat ja keiner groß was bestritten. Es war einfach nur ein bisschen verwunderlich, dass die Bayern einen Lewandowski-Ersatz suchen, der Sandro Wagner heißt. Aber wenn der Markt nun mal nichts anderes hergibt, dann ist es vielleicht eine Lösung. In der Tat schmerzt mich der Abgang von Marc Uth jetzt schon, weil ich ihn wirklich noch gerne 1 oder 2 Jahre bei uns gesehen hätte und man auch schon in der Vorrunde gesehen hat, wie enorm wichtig er jetzt schon war und vielleicht nochmal werden konnte. Aber hier, wenn ein Spieler, also nochmal in die Phrasenkasse jetzt 5 Euro, wenn ein Spieler nicht beim Verein bleiben möchte, dann hilft eben alles nichts und dann muss man ihn halt ziehen lassen. Man hat halt versäumt, rechtzeitig den Vertrag zu verlängern. Und so verlässt er uns eben leider Gottes ablösefrei.
Was hat sich im Winter sonst so im Verein getan? Was ist so die Grundstimmung aktuell? Befürchtet man sowas wie eine Art Ausverkauf? Es gibt ja auch, es wurde ja getitelt, kauft die Liga jetzt Hoffenheim leer und kann die TSG das alles kompensieren, wenn jetzt die ganzen Leistungsträger gehen? Wie ist so dein Eindruck, wie die Führungsetage ja das Ganze aufnimmt?
Die Diskussion haben wir ja quasi fast Woche für Woche wieder und es wird wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre so bleiben, dass Leistungsträger die TSG nach 1 oder 2, nach maximal 3 erfolgreichen Jahren wieder verlassen werden. Auf der anderen Seite sehe ich ja mit erfreuten Blicken, dass man wirklich frühzeitig Verträge wie jetzt mit Geiger verlängert. Ob man hätte Ox unbedingt ausleihen müssen, weiß man nicht. Vielleicht hätte er mehr Einsatzzeiten bei uns bekommen können, aber auch er kommt ja zurück. Und so hat man für die Zukunft wirklich nur schon wieder ein paar Talente fest an der Angel, die uns wahrscheinlich auch in 5 Jahren verlassen werden. Und von daher ist es Teil der TSG, dass man diese Fluktuation einfach mittragen muss.
Okay, und dann vielleicht noch ein paar weitere Abgänge, die zu verzeichnen sind. Philipp Ox, Baris Artig, Antonio Čolak, der direkt weiterverliehen worden ist. Gerade bei Philipp Ox, hat man sich da schon mehr von ihm erhofft, dass er den Durchbruch irgendwie schaffen kann oder war die Laie zwangsläufig?
Die Konkurrenz war jetzt nicht einfach auf seiner Position und ein junger Mann wie er braucht Spielpraxis und die wird er auf jeden Fall in Bochum bekommen und wenn er zurückkommt, wird er uns damit weitergeholfen haben.
Okay, dann um deinen Part quasi schon zu beenden, wo landet die TSG am Ende der Saison?
Also ich hoffe auf Platz 5 oder 6. Alles andere drüber wäre eine schöne Überraschung, drunter wäre leicht enttäuschend, alles schlimmer als 7 wäre katastrophal.
Sag mir jetzt eine Zahl.
5.
Das schreibe ich nämlich auf und halte es euch dann am Ende der Saison vor. Und mit Hinblick auf das Bremen-Spiel, was glaubst du, wird sich Julian Nagelsmann einfallen lassen in Bremen? Wie schwierig siehst du Werder Bremen als Gegner fürs Wochenende?
Schwierig. Also jedes Spiel gegen Werder Bremen war bisher wirklich schwierig. Und das Ausscheiden im DFB-Pokal war eines der schlimmsten Spiele in den letzten Monaten, das ich mir anschauen musste. Also nicht nur wegen dem Ausscheiden, sondern auch wegen der Art und Weise, wie Werder Bremen uns da mürbe gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sie mit dem gleichen Stil jetzt nochmal gegen uns antreten werden, weil sie einfach auch in sich gefestigter sind als zu dem Zeitpunkt damals. Aber bei einem guten Tag reicht ein guter Kruse und wir kommen auch ohne Punkte aus Bremen zurück.
Gut, dann noch dein Tipp zum Abschluss.
Also ich tippe mit einem guten Start für uns und wir gewinnen 2-1 in Bremen.
Alles klar. Marco Repanti im Hoffenheim-Blog war das. Kurzer Auftritt heute, aber ihr hört ihn nächste Woche schon wieder. Marco, schönen Abend.
Ich danke euch vielmals.
Bis dann. Ciao. So, Basti, jetzt haben wir mehr Zeit für Werder Bremen. Ist doch auch schön.
Ja, gerne. Ich rede gerne über Bremen.
Ach, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, wie ist es denn bei dir so, die Einschätzung der Bremer Hinrunde nach ein paar Wochen Pause?
Tja, ganz nüchtern betrachtet mit ein bisschen Abstand kann ich schon sagen, dass der Start gelaufen ist, wie man erwartet hat. Mit Hoffenheim, Bayern, Hertha, Schalke war es klar, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit 9 oder 10 Punkten aus den ersten Spielen rauskommt. Was ich immer noch schade finde, ist, dass Nuri sich jetzt nicht wirklich durchsetzen konnte. Ich fand ihn sehr sympathischen jungen Trainer mit eigentlich sehr guten taktischen Ideen. Leider hat es dann halt in der Hinrunde irgendwo nicht mehr so gepasst, denn meiner Meinung nach hat sich Werder einfach immer viel zu sehr nach den Gegnern gerichtet und versucht eben das gegnerische Spiel irgendwie zu unterbinden und dann eben aus der Defensive mit Kontern rauszukommen. Es hat dann halt leider nicht mehr gepasst. Kohlfeld durfte dann das Ruder übernehmen. Bisschen sicherlich überraschend, nachdem Werder nun mit Nuri und Skripnik zweimal nicht ganz so erfolgreich war aus dem eigenen Lager, hat Kohlfeld trotzdem die Chance bekommen. Ich finde, die Arbeit, die er bisher jetzt geleistet hat, ist sehr positiv anzusehen. Eine gute Entwicklung kann man erwarten, wenn es so weitergeht. Ich bin gespannt, was kommt. Bin aber nach wie vor, wie gesagt, immer noch ein bisschen die Hinrunde. Da waren teilweise wirklich Spiele bei, die Werder aus der Hand gegeben hat, wo man mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn man eben 1-0 führt, vielleicht eben nicht nur darauf guckt, das 1-0 zu halten, sondern vielleicht das 2-0 zu schießen. Dann hätte man auch Heimspiele gewinnen können und dann wäre die Punktsituation letztlich nicht ganz so dramatisch, wie sie jetzt ist. Aber ja, wir sind guter Dinge für die Rückrunde und schauen mal, wie es am Sonntag losgeht.
Auch in Bremen neigt man ja nicht unbedingt zur Panik. Ja, die sportliche Führung brilliert immer mit sehr viel Ruhe. Manchmal vielleicht auch zu viel Ruhe für manche Außenstehende. Trotzdem, wie ist so die Grundstimmung in Bremen? Ist es jetzt wieder dieses Aufbäumen, was man dann schon unter Nuri hatte, nachdem man Skripnik entlassen hatte, wie es sich ja jetzt auch schon angedeutet hat? Dann auch, ich habe euch ja beobachtet nach eurem Spiel in Leverkusen, habt ihr die Mannschaft noch ordentlich gepusht nach dem Spiel, habt mit ihr gefeiert quasi eigentlich, obwohl sie verloren hatte. Wie ist die Stimmungslage auch seitens der Vereinsführung in Bremen aktuell?
Ja, also zu dem Fan ganz kurz zu sagen, solange die Spieler auf dem Feld wirklich zeigen, dass sie für Werder spielen und alles geben, dann kann man eben auch mal verlieren. Und ich glaube, gerade die Fans in Bremen sind, was Leistung eben anbetrifft, immer sehr fair gewesen, auch gegenüber der Mannschaft. Also das mal ganz kurz nur zu den Fans zu sagen. Zu der Vereinsführung denke ich, das macht Werder ja schon in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten immer aus, dass eine sehr ruhige, wirklich eine sehr ruhige, sachliche Führung den Verein in der Hand hat. Es wird eben nicht polemisch schnell nach Zeitungsartikeln oder nach geforderten Rufen, die durch die Öffentlichkeit hervorgetragen werden, reagiert. Ich glaube, Werder hat immer das große Ganze im Blick und vertraut auf die eigenen Stärken. Fußballkompetenz hat der Verein noch und nöcher. Und das finde ich persönlich sehr gut, dass eben darauf zurückgegriffen wird. Die Stimmung ist, glaube ich, vorsichtig, optimistisch, euphorisch, würde ich mal sagen. Also Werder hat ein sehr kurzes, knackiges Trainingslager eine Woche. habe dort sehr viel im taktischen Bereich gearbeitet. Ich glaube, der Unterschied zu der vorherigen Saison ist einfach, dass unter Nuri wirklich sehr viel über die Euphorie gekommen ist und das über die Motivation. Nuri war ein sehr guter Motivator. Über diese Motivationsreden, die Nuri gemacht hat, eben ein sehr positives Klima geschaffen hat und dann eben auch eine gute Rückrunde möglich war. Ich glaube, dieses Jahr steht Werder hoffentlich wieder vor einer ganz guten Rückrunde. Diesmal basiert das aber ein bisschen mehr auf Selbstbewusstsein, auf wieder so ein bisschen auf die eigenen Stärken gucken, das Spielsystem, Kohlfeld, die Spieler haben es gesagt, gerade zu Hause will Werder wieder die aktive Mannschaft sein, will das Spiel in die Hand nehmen, möchte das Spiel bestimmen, die Gegner eben sagen, hier ist das Weserstadion und ihr richtet euch bitte nach uns und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn jetzt das Samstag gut losgehen sollte gegen Hoffenheim, dann kann die Mannschaft, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen daraus nehmen. Und dann ist auch in der Rückrunde wieder vieles möglich.
Ja, Ulises Garcia ist nicht mehr in Bremen. Ausgeliehen worden nach Nürnberg, war für mich ein sehr überraschender Transfer.
Ja, überraschend sicherlich, weil ja keiner irgendwie vorher ihn als Transferziel irgendwie, ja, oder er war nirgendwo in den Medien bekannt. Ich denke, das macht durchaus Sinn, wenn man sich anguckt, Ulises Garcia ist einer, der immer noch, obwohl er in den letzten Jahren leider bei Werder noch nicht so zum Zug gekommen ist, einer der gefragtesten Linksverteidiger oder Linksfüßler in seinem Jahrgang. Ich glaube, es macht für Werder durchaus oder Sinn, ihn eben an Nürnberg abzugeben, zu gucken, ja, kommt er in der Rückrunde ran, entwickelt er sich vielleicht zum Stammspieler, wird er mit Selbstvertrauen auch mal 10 Spieler am Stück machen und wirklich ins Rollen kommen. Und dann kann man immer noch schauen, ob er vielleicht dann für Werder durchaus wieder interessant ist. Ich glaube, das ist immer formabhängig. Man erwartet immer von solchen Spielern, wenn sie dann mal spielen, so war es leider auch bei Uli, wenn er dann nach 10, 15 Spielen mal seine Chance bekommen hat, Mittelfeld irgendwie oder dann auch in der Abwehr, dann erwarten leider viele Leute immer super Dinge dann in diesem Spiel. Aber ich glaube, gerade beim Fußball ist es eben viel mit Selbstvertrauen, mit Spielform abhängig. Und das wird ihm mit Sicherheit gut tun in Nürnberg, mit nicht einem ganz so vollen Druck, druckvollen Umfeld, wo man wirklich tatsächlich erwartet, dass er jedes Spiel eben ja eine überragende Leistung bringt, wird so einem jungen Spieler mit Sicherheit gut tun.
Bis auf Max Kruse sind wieder alle an Bord, bis auf Finn Bartels sind wieder alle an Bord. Max Kruse ist da, Florian Kainz ist da, Junusovic ist fit, Belfodil ist fit, also offensiv einiges zu bieten. Wie geht's aus, das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende?
Ja, du hast recht, sind viele dabei. Leider fällt jetzt kurzfristig Thomas Delaney aus. Das hat heute Werner bekannt gegeben. Das ist natürlich für die Truppe, ja, also ich sag mal, Delaney gehört schon zu den fast Unersetzlichen von seinem Einsatz, von seiner Rackerei, wie er die Bälle erobert, das Spiel strukturiert. Das wird interessant zu sehen, was sich Kohlfeld da einfallen lässt. Ich bin da prinzipiell recht optimistisch. Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Heimspiel. Wir haben Hoffenheim im Pokal geschlagen, sicherlich mit einer ganz anderen taktischen Voraussetzung, aber ich bin guter Dinge, dass wir das, die Dinge in die Hand nehmen und dann auch gegen Hoffenheim einen Sieg landen können. Und ja, du hast gefragt, wie geht das Spiel aus? Genau. Und daher sage ich ganz klar, Heimsieg.
Mit?
Ja, ich bin mal optimistisch. Wir kommen auch mit einer Null raus hinten in der Defensive. Pavlenka ist top in Form gewesen. Daher bin ich ganz optimistisch und sage 2-0.
Alles klar. Ich sage 1-2 für die TSG.
Mal den ersten Dreier ein.
Ich sage 1-2 für die TSG Hoffenheim. Geht dann mit Marco. Ihr könnt mitmachen bei unserem Kicktipp-Spiel. Könnt an diesem Wochenende auch wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Spots gewinnen. Geht auf meinsportradio.de/kicktipp und meldet euch da an. Und ich brauche von dir natürlich noch die Prognose. Wo landet Werder Bremen am Ende der Saison?
Also auf jeden Fall nicht auf dem Abstiegsplatz. Wenn das alles so greift, wie sich das das Trainerteam die Mannschaft vorstellt, ist Werder, glaube ich, durchaus in der Lage, eine bessere Rolle zu spielen als auf den letzten drei Plätzen. Prognosiell würde ich sagen, ja, es wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 9 und 14 einlaufen. Ich weiß, das ist für dich nicht ganz akzeptabel. Daher sage ich mal, ein guter 10. Platz. Der sollte auf jeden Fall drinne sein.
Gut, das habe ich notiert. Wir hören uns am Ende der Saison wieder, aber natürlich auch schon nächste Woche vielleicht. Ja, oder einer von deinen Kollegen von der Heulcrew. Vielen Dank, Basti Lorenz von der Heulcrew.
Sehr gerne.
Dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015. Und nochmal Marco Repanti vom Hoffenheim-Blog. Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel RB Leipzig gegen Schalke 04. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, im neuen Jahr 2018. Der neue Name für das Bundesliga-Special, knackig, kurz und passend zu unserem Hashtag, den ihr bei Twitter gerne nutzen dürft, Hashtag Bully-Special, um mit uns über das zu diskutieren, worüber ich mit den Fans diskutiere, denn wir blicken voraus auf den 18. Bundesligaspieltag. Die zweite Saisonhälfte beginnt und sie beginnt auch für diese beiden Mannschaften, RB Leipzig und Schalke 04. Und für RB begrüße ich ganz herzlich Kai, den ihr bei Twitter unter @aufziehvogel_le kennt. Hallo Kai.
Hallo, schönen Gruß in die Runde.
Und für den FC Schalke 04, Raphael Wieswig, er ist der Social Media Manager der Buzz 04 App, die App, wo Schalke-Fans und die, die es werden wollen, wertvolle Informationen über den FC Schalke minutiös auf ihr Smartphone bekommen. Hallo Raphael.
Glück auf in die Runde.
Ja, wir fangen mal mit dem S04 an, ne? Ich finde ja immer, es ist immer schwierig, ne? Man sagt immer, was ist das Team der Hinrunde eigentlich? So, das Team der Stunde. Da balgen sich in meinen Augen ja Schalke und Leverkusen irgendwie dieses Jahr drum. Zwei Mannschaften, von denen man es vielleicht vor der Saison gar nicht so erwartet hätte, dass sie so weit oben stehen. Ja, wegen dem zweiten Platz kann man vielleicht Schalke da den Vortritt lassen. Ich sag natürlich Leverkusen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Schalke 04, hervorragende Hinrunde gespielt, 30 Punkte, zweiter Platz. Ja, und mit so ein paar Wochen Pause jetzt bis zum Rückrundenstart, Raphael, wie ordnest du die Hinrunde ein?
Ja, nach wie vor eigentlich sehr ähnlich wie zum Ende des Jahres 2017. Die Hinrunde war sehr gut. Viel besser geht es nicht. Das, was wir erreichen konnten, wurde erreicht. Also im DFB-Pokal stehen wir auch im Viertelfinale. Da treffen wir auch den VfL Wolfsburg. Das heißt, da geht es nicht besser. Und in der Liga würde ich eigentlich schon fast sagen, geht es auch nicht besser, weil der FC Bayern ja außerhalb der Konkurrenz spielt. Von daher kann das Fazit eigentlich und auch uneigentlich nur gut ausfallen.
Was hat sich im Winter beim FC Schalke 04 im Verein getan? Wie ist man in die Winterpause gegangen? Wie ist man durch die Vorbereitung gekommen?
Also man ist genauso gut in die Winterpause reingegangen, von der Stimmung her wie wieder raus. Personell hat sich ein bisschen was getan. Koke ist ja bekanntlich zu Levante gewechselt, auf Leihbasis. Ich bezweifle, dass er im Sommer tatsächlich oder über den Sommer hinaus dann doch wieder bei Schalke bleiben wird. Das ist aber der einzige Abgang. Bernhard Tekbetey ist überraschend wiedergekommen aus Österreich, von Altach, um genauer zu sein. Der sollte eigentlich noch bis Sommer da spielen, da wurde die Leihe aber vorzeitig beendet. Ob er aber vielleicht nochmal neu verliehen wird, müssen wir den Januar noch abwarten. Und ansonsten hat Schalke vor allem in der Offensive zugeschlagen. Entschuldigung. Cedric Teuchert von Nürnberg für sehr wenig Geld, ich glaube 1,5 Millionen ungefähr, und Marco Piazza von Juventus Turin ausgeliehen für die nächsten 4 Monate. Und vor allem Marco Piazza, das kann man sich ja vielleicht schon aufgrund der Kürze des Leihgeschäfts vorstellen, der muss sofort funktionieren, sonst bringt das Geschäft ja eigentlich niemandem etwas. Die Verantwortlichen sind auch überzeugt davon, dass er sofort helfen kann. Und er hat gute Chancen, auch gleich in seinem ersten Spiel jetzt in Leipzig direkt in der Startelf zu stehen. Bei Teuchert muss man noch ein bisschen abwarten. U21-Nationalstürmer, der soll langfristig aufgebaut werden. Aber da werden wir sicherlich auch noch viel Freude dran haben.
Wir sprechen gleich weiter über den S04, kommen jetzt zu RB. Kai, Platz 5 nach der Hinrunde, Champions League zum ersten Mal gespielt, in die Europa League eingezogen, dort hat man überwintert. Ja, eigentlich doch eine ganz gute Hinrunde, wenn man bedenkt, dass das erst die zweite Bundesliga-Saison ist, oder?
Ja, unterm Strich schon. Also die letzten 5 Spieltage, glaube ich, haben das Bild da natürlich ein bisschen eingetrübt mit, ich glaube, nur einem Unentschieden und 4 Niederlagen. Und speziell das letzte Spiel gegen Hertha zu Hause, was man da 2-3 verliert, obwohl man 80 Minuten in Überzahl spielt. Da ist man natürlich nicht mit so einem ganz tollen Gefühl jetzt in die Winterpause gegangen, zumal man gesehen hat, dass das Team irgendwie körperlich und mental platt ist. Und jetzt diese Winterpause, die so extrem kurz war, also keine Trainingslager, bislang keine Zugänge, sehe ich auch noch nicht, dass da welche kommen, wo man sich, also mir geht es jedenfalls so, als Fan schon fragt, bin ich spannend, also zwischendurch nur ein nicht besonders aussagekräftiges Testspiel gegen Dukla Prag, wo man sich schon fragt, ob jetzt in diesen de facto nur 14 Tagen
so die Probleme aus dem Ende der Hinrunde, ob man wirklich an denen arbeiten konnte und wie gut man an denen arbeiten konnte. Zumal es ja noch ein paar Nebengeräusche gerade wieder aktuell gibt um Keita und so weiter.
Ja, gerade die Frage, die ich an Raphael gestellt habe, mit dem, was ist im Verein so passiert? Was ist denn in Leipzig so los gewesen? Ich meine, es gab ja das ein oder andere Zeitungsinterview, ne, wo man sich ja geäußert hat. Und aber ansonsten auf dem Transfermarkt ist man ruhig geblieben, wie immer, muss man ganz ehrlich sagen. Ist also alles in Ordnung in Leipzig soweit?
Naja, also wir haben zwei Abgänge mit Compea, der nach Glasgow gegangen ist, und mit Palacios, der jetzt in Nürnberg spielt. Speziell Compea war ein Abgang, den muss man nicht unbedingt verstehen, weil er eigentlich immer jemand war, der auch gesagt hat, er könnte sich auch sozusagen das Ende seiner Karriere und auch darüber hinaus sozusagen Funktionen im Verein in Leipzig gut vorstellen. Und der eigentlich als ein Backup war, als gestandener, international erfahrener Innenverteidiger, wie man ihn sich eigentlich nur backen kann, der nie sozusagen, auch wenn er auf der Bank saß, schlechte Stimmung verbreitet hat und wenn er reingekommen ist, seine Leistung gebracht hat. Insofern, warum man so jemanden gehen lassen muss und jetzt de facto mit einer Innenverteidigung, mit einem Altersdurchschnitt von knapp 19 in die Rückrunde geht. Palacios hatte schon länger keine wirkliche Perspektive hier in Leipzig. Insofern der Abgang zu verschmerzen. Auf der Zugangsseite gab es ja die Ansage, dass wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Sicherlich hat man da auch, sag mal, finanzielle Beschränkungen, dass man nicht Riesenbudget jetzt im Mitte hat, wenn man alle Spielregeln einhält. Insofern muss man jetzt mal gucken, was mit den gestern wieder aufgekommenen Keita-Gerüchten passiert. Da sieht es ja jetzt so aus, als wenn er vielleicht doch noch jetzt im Winter nach Liverpool geht, dann gegen erhöhtes Transferentgelt, dann wäre sicherlich Spielraum, wobei dann immer noch die Frage ist, wie man jetzt im Winter bekommen kann.
Wie schlimm wäre das, wenn Keita jetzt im Winter gehen müsste?
Er hat jetzt in der Hinrunde nicht das Niveau gespielt, ähnlich wie Forsberg, wie, sag ich mal, diese Hinrunde der vergangenen Saison. Aber er ist im Normalfall jemand, der sowohl im Verhältnis zu seinen Mitspielern als auch zu den meisten Bundesligaspielern Potenzial doch immer wieder ankriegen lässt, was nochmal eine andere Liga ist sozusagen oder eine andere, eine Stufe drüber. Also insofern, Keita in seiner Normalform ist eigentlich nicht wirklich ersetzbar, jedenfalls nicht 1:1. Und gleichzeitig wird natürlich auch ein schwieriges Signal, weil es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten wie Forsberg etc. Also wenn man jetzt, nachdem man ewig gesagt hat, man lässt ihn nicht vorher gehen, hat diese Lösung gefunden mit Liverpool nächsten Sommer oder diesen Sommer. Wenn man jetzt doch einknickt angesichts der Continuum-Millionen, dann hat natürlich auch ein schwieriges Signal, weil man vereinseitig sich da doch sehr festgelegt hat in der Vergangenheit. Vor kurzem ja erst Nimslav in einem Interview nach dem Motto, wir sitzen mal unmotivierte Spieler auch gerne auf die Tribüne eine Halbserie. Wenn man da jetzt einknickt, dann wäre es natürlich etwas glaubwürdig, aber auf der anderen Seite existieren diese Spielregeln des Marktes mit seinen überhitzten Transfersummen trotzdem auch für RB Leipzig. Also da kommt man noch nicht dran vorbei.
Schalke 04, Raphael. Da gibt es ja zwei Personalien, die jetzt auch noch ganz wichtig werden in der Rückrunde, nämlich für eventuelle Vertragsverlängerungen oder Abgänge. Leon Goretzka und Max Meyer. Von Goretzka hat man gehört über die ganze letzten Wochen, dass man wohl schon einig sei mit dem FC Bayern aus dem Goretzka-Lager, aber noch nichts Bestätigtes natürlich. Ja, und Max Meyer lässt den FC Schalke 04 weiter zappeln. Was ist denn so dein Gefühl? Was passiert mit den beiden? Und wann passiert es vor allem?
Wenn es nach meinem Gefühl geht, dann wird Leon Goretzka nächste Woche sagen, dass er den Verein FC Schalke 04 verlassen wird. Ich weiß nicht, ob er zugleich auch sagen wird, dass er zu Bayern München geht. Und bei Max Meyer ist mein Gefühl, dass er verlängern wird. Also bei Schalke tatsächlich bleibt. Das kann sich aber noch länger hinziehen, weil Max Meyer selber im Dezember noch gesagt hat, dass es gut sein kann, dass er sich nicht vor März entscheidet. Also ich glaube, dass Max Meyer sich weder im Januar noch im Februar entscheiden wird, ganz gleich, wie es mit ihm weitergeht.
Okay. Hat sich dein Ziel jetzt nach dieser erfolgreichen Hinrunde irgendwie verändert? Oder glaubst du, dass es generell auf Schalke jetzt bei vielen Fans diese Veränderung gibt? Sprich, gibt es die Gefahr, dass es in der Rückrunde auch wieder ungeduldig wird auf Schalke?
Also ich glaube schon, dass die Fans es total toll finden, dass Tedesco weiterhin tief stapelt. Entschuldigung, und nach wie vor sagt, wir schauen tatsächlich von Spiel zu Spiel, auch wenn es diese abgedroschene Phrase ist. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Fans enttäuscht werden jetzt am Saisonende, wenn es doch nicht die Champions League wird. Und dann ist es ja schon fast egal, ob du Zweiter oder Vierter wirst. Der vierte Platz ist ja jetzt auch ohne Qualifikation an eine direkte Champions League Gruppenphase Teilnahme, um das Wort zu komplettieren, gebunden. Ich glaube, dass die Europa League unter dem Strich eine Enttäuschung wäre und die Ansprüche zumindest im Fanumfeld gewachsen sind und zwischen den Zeilen in den Interviews jetzt in der Winterpause oder also nach dem Trainingslager in Südspanien gab es ja ein paar Spielerinterviews und da konnte man schon raushören, dass die Spieler motiviert und gewillt sind, in die Champions League zu ziehen oder zumindest sogar Platz 2 zu verteidigen, was natürlich enorm schwierig wird. Aber in unserer Vorschau vor der Saison habe ich ja getippt, dass Schalke Fünfter wird. Also wenn jetzt Schalke nicht mindestens Vierter wird am Ende, ich glaube, dann wäre es nach dieser guten Hinrunde und diesen Voraussetzungen schon sehr schade.
Wie sieht es denn personell aus vor dem Spiel gegen Leipzig? Goretzka wird wohl ausfallen. Ansonsten hat Tedesco natürlich jetzt durch die Neuzugänge viele neue Möglichkeiten, sein Spiel zu verfeinern sogar noch. Was glaubst du, wie der macht?
Ja, der hat richtig die Qual der Wahl. Also Leon Goretzka steht tatsächlich sehr auf der Kippe. Endgültig gestrichen aus dem Kader ist er noch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er so eine ähnliche Joker-Rolle einnimmt wie im Derby vor einigen Wochen. Da sollte er eigentlich auch nur so maximal 30 Minuten spielen aufgrund des Spielstands. Nach 25 Minuten wurde er ja dann doch sehr früh eingewechselt, schon in der ersten Halbzeit. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass er mitgenommen wird in den Kader. Da müssen wir mal abwarten. Ansonsten sind tatsächlich alle fit, bis auf Pablo Insua, der aber zu Saisonbeginn ja eh auch noch gar keine Rolle gespielt hat. Und dadurch hat Domenico Tedesco trotz eines immer noch kleinen Kaders ein echtes Luxusproblem. Und Konoplyanka könnte ja ein Opfer von der Piazza-Verpflichtung sein. Embolo ist jetzt im Wintertrainingslager auch wieder ein bisschen stärker geworden. Das heißt, Di Santo hat es schwierig oder auch Burgstaller. Schöpf ist nach seinem Kreuzband anderes auch immer besser in Form. Also da gibt es richtig viele Optionen. Ich würde behaupten, dass eigentlich nur Fährmann, Otschipka und Naldo gesetzt sind und der Rest muss sich Gedanken darüber machen, ob er in der ersten Elf oder wenigstens im 18er Kader steht.
Kai, kurze Frage noch an dich. Die Europa League, ist Leipzig ein Kandidat, um die zu gewinnen?
Wenn man es schafft, sich gegen Neapel durchzusetzen, dann kann man natürlich sagen, alles ist möglich. Neapel ist, glaube ich, so mit das schwerste Los, was man ziehen konnte, so vom sportliches Kaliber, nicht nur vom Namen her. Das wird eine ganz harte Nummer und dann müssen wir mal gucken, also wie man sozusagen, der Rhythmus wird ja nicht besser bei Europa League spielen, damit die Donnerstag spielen und Montag spielen. Da kämen ja einige aufeinander zu. Also ich glaube, Stand jetzt kann man nur gucken, dass man diese Duell gegen Neapel besteht und dann wollen wir weitersehen, aber das ist schon für mich der schwerstmögliche Gegner, der da gekommen ist.
Die Champions League weiterhin ein Muss für RB Leipzig nächstes Jahr?
Ja, der Anspruch wurde ja zumindest von Herrn Rangnick jetzt, also in letzter Zeit offensiver tituliert, ist eigentlich auch, also finde ich fast ehrlicher als dieses mal gucken, wo wir landen und von Spiel zu Spiel, weil de facto jetzt mit den Transferausgaben, die man tätigt, auch mit, wenn man den Kader, also auch Leute wie Forsberg, Kamikano, Werner, das sind alles mittlerweile Spieler von einem Format, deren Anspruch ist, international zu spielen und möglichst nicht Europa League. Das heißt, wenn man eine Chance haben will, den Kader auch weiter zusammenzuhalten im Sommer, dann muss man sich eigentlich mittlerweile fast direkt für die Europa League, für die Champions League qualifizieren. Und das Gleiche geht natürlich für die Einnahmen, die damit verbunden sind und Fernsehgelder. Auf die ist man, sag ich mal, wenn man eine ausgewogene Finanzierung haben will und nicht mit auf jeden Fall ein Fairplay Regeln in Konflikt kommen will, ist man de facto jetzt mittlerweile auf die angewiesen, auf den Besuch.
Werden Paulsen und Werner fit fürs Wochenende?
Ja, gute Frage. Paulsen war unter der Woche ein bisschen angeschlagen. Da könnte Augustin eine Alternative sein, wenn er sich dann irgendwie im Training eingezeigt hat. Bei Paulsen klang es heute in der Pressekonferenz so ein bisschen, bei Werner klang es so ein bisschen danach, als würde es vielleicht nicht für die Startelf reichen, sondern eher ähnlich wie beim Retzger vielleicht so ein Einsatz dann als Verbank als Einwechsler. je nach Spielstand, da muss man mal gucken, interessant auch Heizenberg und Forsberg werden auf jeden Fall ausfallen. Wie man das besetzt mit ja, Bernardo oder dann für Forsberg mit Kampel zum Beispiel oder mit Puma. Also da gibt es schon noch so ein paar Fragezeichen, zumal der Kader jetzt auch nicht, war in der Hinrunde schon nicht besonders breit und jetzt ist er im Augenblick nicht breiter geworden durch die Abgänge und aktuellen Verletzungen.
Dann die letzte Frage an euch beide. Fangen wir mit dir, Raphael, an. Auf welchem Platz landet Schalke 04 mit der Saison?
Ich tippe dann jetzt einen Platz besser als in der Saisonvorschau und sage, dass Schalke 0-4. Wird.
Wunderbar. Kai?
RB. Oh, der Platz ist schon weg, deswegen hätte ich jetzt auch getippt. Schwierig. Ja, ich denke auch, dass der Aktstand jetzt für Leipzig darum geht, den 4. Platz zu erreichen als Minimalziel.
Also würdest du sagen 4. auch?
Ja.
Okay. Und dann natürlich noch die Tipps zum Spiel. Ihr könnt mitmachen bei unserem Kick-Tipp-Spiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und NoSports zu gewinnen. Und dann in der Saison ein Jahresabo 11 Freunde oder NoSports. Geht auf meinsportradio.de/Tippspiel und seid da dabei. Kai, wie geht's aus? RB Leipzig gegen Schalke 04.
Gute Frage.
Nur die gute Frage. Und da ist der Handy-Akku wohl leer. Sensationell. Raphael, bist du noch drin?
Ich bin da, ja.
Ich bin wieder da.
Ah, okay, ja. Dann.
Also ich habe kein besonders gutes Gefühl. Ich tippe mal auf ein 2-2.
Okay. Raphael?
Zumindest was die Tendenz angeht, schließe ich mich an. Also wir sind uns, glaube ich, bei Platz 4 einig und auch über das Unentschieden. Ich tippe nur 1-1.
Ich sage auch unentschieden, 2-2. Ja, ich bin bei Kai in dem Fall. Vielen Dank an Kai und an Raphael Wiesweg, dem Social Media Manager der Bas 04-App, für die Einschätzung zu RB Leipzig gegen Schalke 04. Wir machen eine kurze Pause weiter mit dem Spiel FC Augsburg gegen Hamburger SV. Bleibt dran.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Schör und ich begrüße euch sehr zur Vorschau auf den 18. Bundesligaspieltag. Und wir kommen zur nächsten Partie. Das ist der FC Augsburg gegen den Hamburger Sportverein. Zwei neue Gäste begrüße ich in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Für den FCA Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast hier auf meinsportradio.de. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Und für den HSV. Ja, wer soll sonst dabei sein als die meinsportradio.de-Legende, möchte ich sagen. An dem Macher vom HSV-Talk Sven Schulze. Hallo Sven.
Ist überhaupt schon aufgefallen, dass der 18. Spieltag der erste im Jahr 2018 ist?
Wow.
Hat das was zu bedeuten?
Ich weiß es nicht. Hat es für den HSV was zu bedeuten, Sven?
Ja, man weiß
neue
es noch nicht.
Anfänge.
Das kannst du mich vielleicht am Sonntag fragen.
Neue Anfänge beim Hamburger SV. Das ist so, ich habe so das Gefühl, ich habe so ein bisschen mal die Social-Media-Kanäle der Spieler beobachtet, jetzt während des Trainingslagers, und da ist sehr viel Zuversicht. Die Mannschaft scheint gut miteinander zu können. Das war ja beim HSV auch, glaube ich, noch nie so richtig das Problem in den letzten Jahren. Kann man diese gute Stimmung jetzt endlich auch in Punkte ummünzen in der Rückrunde?
Was bleibt denn anderes übrig? Also es wäre eigentlich mal geschickt, mit den Punkten anzufangen und das möglichst schnell, von mir aus auch schon am 18. Spieltag. Ja, also wie gesagt, Stimmung ist ja bei uns immer relativ gut. Es wird ja auch immer wieder in der lokalen Presse von der Wohlfühloase HSV gesprochen. Ja, man kann das alles positiv, negativ oder sonst wie tief sehen. Es bringt überhaupt nichts. Es zählt, ne, ein paar Euro ins Sparstrumpf auf dem Platz. Und ich habe absolut keine Ahnung, was uns da jetzt erwarten wird. Viel geändert hat sich bei uns ja im Kader nicht. Also insofern erwarte ich auch, dass sich auf dem Platz nicht viel geändert haben wird.
Mit so ein paar Wochen Abstand, wie siehst du die Hinrunde des HSV mit jetzigen frischen Augen im Jahr 2018?
Ach so, frisch sind die Augen auch nicht mehr. Aber wenn ich das sehe, es wären ein paar Punkte mehr drin gewesen. Gerade in den letzten Wochen hätte man mit ein bisschen ja konsequenterem Handeln und ein bisschen konzentrierteren Spielen, ich denke mal gegen Frankfurt oder gegen Wolfsburg hätte man eigentlich gewinnen müssen. Das sind so Sachen, die tun im Nachhinein jetzt so ein bisschen weh, diese beiden Heimspiele. Da hätte man eigentlich mehr draus machen müssen. Und hinter diesen Punkten wird man jetzt herlaufen und da darf man jetzt auch nicht ganz so wählerisch sein, wann man diese Punkte holt. Die sollte man sich möglichst schnell zurückholen und von mir aus auch gerne schon in Augsburg. Das muss ja auch nicht überzeugend sein, war es im Hinspiel ja auch nicht. Dann nehmen wir auch wieder so einen dreckigen, unverdienten 1-0-Sieg. Das haben wir überhaupt kein Problem mit. Nehmen wir alles.
Das habe ich mir schon gedacht. Hat sich im Verein denn sonst irgendwas getan? Also man hat ja immer noch diesen großen Kühne-Faktor im Hintergrund, ob er sich ruhig verhält. Aktuell ist er verhältnismäßig ruhig, habe ich zumindest von außen so den Eindruck. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass im Verein alles relativ entspannt ist. Es gab keine Trainerdiskussion, was man ja eventuell hätte erwarten können, wenn man als 17. in die Rückrunde gehen muss. Alles ruhig in Hamburg, trügerische Ruhe?
Also ich bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Also man muss sagen, Bruchhagen macht da einen ganz vernünftigen Job. Der hält wirklich die Ruhe. Wir haben keine Trainerdiskussion. Die wird aber nach 2-3 Niederlagen, würde sie kommen, wenn die Niederlande kommen würden, kommen sie ja nicht. Aber dann würde sie ganz bestimmt kommen und natürlich dann auch wieder zu uns sein. Aber andersrum, das Kühne ruhig ist ja ganz klar, der HSV verstärkt sich nicht, der gibt kein Geld aus, dann brauchen sie ihn auch nicht und dann hat er auch keinen Grund, da großartig rumzumaulen. Es hat sich ja auch da nichts geändert. Er würde sich ja auch selbst nur wiederholen, wie ich das ja eigentlich auch schon seit 5 Jahren mache. Aber man muss ja klipp und klar sagen, dass der dass beim HSV, also momentan ist so ein bisschen Stillstand. Ich finde das eigentlich gut. Man hält jetzt fest an den Leuten. Ich habe irgendwann mal geschrieben, man hat sehr viel immer auf Krisen mit Personalwechseln geändert oder reagiert und dann hat man sich ein bisschen befreit aus der Krise, um sofort wieder in die nächste Krise reinzuschlittern. Wenn man das vielleicht mal mit einem bestehenden Personal so eine Krise durchwandern würde, könnte das auch was Nachhaltiges sein. Und ich weiß nicht, ob sowas in Hamburg geht, aber man könnte das mal ausprobieren und da ist man, glaube ich, gerade bei.
Stefan, hat der FC Augsburg eigentlich auch schon mal euch eingeladen als Podcast? Sven wurde ja eingeladen mit vielen anderen HSV-Podcastern. Machen wir das mit dem FCA auch?
Nee, wir sind noch unterm Radar.
Eigentlich. Noch unterm Radar. Aber der FC Augsburg ist auf keinen Fall unterm Radar. Wenn man so will, in meinen Augen will ich es so, die Überraschung der Hinrunde, ganz ehrlich, Platz 9. Ich habe damit nicht gerechnet, nach so ein paar Wochen Abstand. Konntest du das schon realisieren, was da in der Hinrunde geleistet worden ist?
Ja. Also, ja gut. ich hatte auch ein bisschen Befürchtungen nach der richtig katastrophalen Vorsaison, wie es jetzt weitergeht und mit den vielen Abgängen, aber es hat sich dann doch gezeigt, dass man einfach weiter gute Arbeit macht und die diesmal ordentlich Glück gehabt hat mit den Neuzugängen, die sich super eingefügt haben und wenig Verletzungspech. Und dann läuft es auch einfach mal.
Hat sich irgendwas an deinen Zielen, an deinen Ansprüchen durch diese gute Hinrunde getan, die du vor der Saison geäußert hast zum Beispiel?
Ja gut, also dadurch, dass wir jetzt die letzten 3 Spiele nicht gewonnen haben, ist jetzt das Thema Europapokal auch schon wieder ein bisschen auf Sparflamme. Man schaut jetzt natürlich jetzt vor allem gegen den HSV natürlich auch wieder ein bisschen nach unten, dass man nicht zu sehr dann wieder komplett runterfällt und der Verein postuliert ja immer noch Klassenhalt als Hauptziel, deswegen ist ja eigentlich Spiel gegen den HSV das wichtigste Spiel der Saison eigentlich.
Ja, jetzt schon das wichtigste Saison. Jedes Spiel ist doch das wichtigste der Saison für den FCA, oder? Irgendwie, auf irgendeine Weise.
Auf jeden Fall, also wir sind ja immer noch der Meinung, dass Bundesliga zu spielen ein Geschenk ist und deswegen ist jedes Spiel super.
Ja, vielleicht müssen andere Vereine das auch mal so sehen, dass Bundesliga spielen ein Geschenk ist, Sven.
Das machen wir schon seit 53 Jahren.
Ah, so. Georg Teigl hat den Verein verlassen. Georg Teigl, so ein Spieler, der ja nie so richtig, glaube ich, angekommen ist beim FCA, oder? Ich erinnere mich noch an diese Verabschiedungsaktion, wenn man so will, von RB Leipzig. Da wurde er ja hart angefeindet, auch von Teilen der Augsburger Fans. Ist es jetzt das Ende einer unglücklichen Ehe oder glaubst du, er kommt schon nochmal zurück?
Ich denke, er kommt nicht zurück. Vor allem, weil es außer es läuft wie bei Opare, der ihm ja eigentlich den Rang abgelaufen hat. Ich hätte nicht erwartet, dass Opare so stark ist und ansonsten hätte ich erwartet, dass Teigl vielleicht sogar eine Chance bekommt diese Saison. Und wenn er sich jetzt nicht deutlich steigert von seinen Leistungen her, war es das, glaube ich, für ihn beim FCA.
War es das beim HSV für Wallacy oder wird man da jetzt hart bleiben und ihm sagen, du pass auf, auch wenn du weg willst, kannst uns mal, du setzt dich auf die Tribüne und sitzt deinen Vertrag hier schön aus?
Kann man nicht. Dafür ist er einfach zu teuer. Und wenn dann wirklich das Angebot kommen sollte, dass man das Geld, was man ja vor genau einem Jahr bezahlt hat, zurückbekommen würde, dann wird man ihn auch gehen lassen, da bin ich von überzeugt. Aber wenn du dann mit so einem brasilianischen Verein, Mineiro ist ja im Gespräch, da verhandelst, da weißt du ja auch nie, ob du den richtigen Partner da hast, Gesprächspartner. Und die haben ja auch noch Zeit bis April, die haben ja noch Transferfenster offen. Also insofern, ob da was passiert, ich weiß es nicht. Wallace ist eigentlich schade. Der hat sehr viele Anlagen und ich glaube, der könnte auch ein guter Bundesligaspieler sein. Hat ein bisschen Probleme im Rückwärtsgang mit den Umschaltmomenten, da ist er teilweise ein bisschen tranig. Ansonsten glaube ich, könnte das ein guter Spieler werden. Aber die brauchen halt auch ein bisschen länger. Diese jungen Brasilianer, die brauchen länger als ein Jahr, um sich richtig einzufügen. Douglas Santos scheint jetzt die Kurve gekriegt zu haben in der Hinrunde. Das war eigentlich ja unsere positive Überraschung. Und insofern muss man sehen, was da aus Wallace sie wird. Also ich würde ihm zutrauen, dass er noch zur Verstärkung werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass es doch dazu kommen wird.
Ein ganz interessantes Fass, was Markus Gisdol aufgemacht hat in der Winterpause, ist das Torwartfass. Pollersbeck jetzt offensichtlich vor seinem Startelfdebüt von der Chance, sich beim HSV zu beweisen. Da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass Christian Matenia teilweise echt die ärmste Sau eigentlich war und die Fehler der Vorderleute irgendwie ausbügeln musste, das nicht immer geschafft hat, aber auch, wie ich finde, auch viele gute Leistungen gezeigt hat. Überrascht dich das jetzt, dass das nochmal so neu ausgewürfelt worden ist über den Winter?
Nö, eigentlich nicht. Matenia hat teilweise sehr schlecht ausgesehen. Er hat, glaube ich, so 2-3 Spiele, die wir auch durch seine Fehler verloren haben, wo das der Ausschlag war, seine Fehler. Und ein paar Sachen sah auch nicht ganz so glücklich aus. Andersrum hatte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass er die Nummer 1 bleibt. Aber ich kann natürlich auch nicht beurteilen, wie sich Pollersbeck jetzt in der Winterpause präsentiert hat. Er hat ja ein Testspiel gemacht gegen Freiburg. Da soll er so 1-2 ganz gute Szenen gehabt haben. Der Bengel, der hat auch 3,5 Millionen gekostet. Und das ist für einen Torwart ja nicht gerade wenig. Also sollten wir ihn auch ruhig mal spielen lassen, wenn der Trainer denn der Meinung ist, dass er soweit wäre. Und insofern ist mir das eigentlich, das ist mir eigentlich relativ egal, wer das spielt von den beiden.
Alles klar, beim FCA, wer spielt denn da am Wochenende gegen den HSV?
Das wird spannend, weil Finn Burgersson erkältet, ausfällt. Ist die Überlegung, wer ihn ersetzt, ob jetzt Cordoba Startelfdebüt geben wird oder ob Gregoritsch eine Position nach vorne rückt und dafür dann Kuh die Zehnerposition einnimmt, ist noch so in der Schwebe. Ich denke, es wird schon auf Cordoba rauslaufen, dass es dann einfach positionsgetreu alles abgeht.
Vielleicht noch eine Personale, die wir besprechen müssen, Jan-Ingvar Carlsson-Bracka. Offensichtlich ist der erste FC Kaiserslautern sehr interessiert an ihm. Wäre ein Urgestein, das den Verein verlässt, würde doch auch ein bisschen wehtun, oder?
Ist auf jeden Fall menschlich, würde es sehr, sehr wehtun. Ist ja noch Aufstiegsheld, Europapokalheld und ist natürlich so, dass er jetzt durch die starken Leistungen der anderen Innenverteidiger sehr wenig Spielpraxis aktuell bekommt. Hat sich aber in der Winterpause eigentlich so geäußert, dass er gerne sogar vielleicht verlängern will und dann später noch Trainer bei uns sein will. Deswegen muss man schauen, was es wird mit Kaiserslautern und ob es bloß eine Leihe wird oder so.
Okay. Beim HSV personell, die Langzeitverletzten sind bekannt. Sind noch Altlasten aus dem Wintertrainingslager geblieben oder kann man sonst mit voller Wucht in die Rückrunde starten, Sven?
Naja, also eine Vorbereitung, der sich an Ekdal nicht verletzt, die wird es wahrscheinlich nicht geben bei uns. Also er ist ja auch unser schwedischer Patient, der Dauerpatient. Leider. Es ist einfach nicht so, dass man, also das ist eigentlich, wäre unser wichtigster Mann im Mittelfeld, wenn er denn fit wäre, aber das ist viel zu viel Konjunktiv und bis der wieder in Form ist, da haben wir wahrscheinlich April. Der ist natürlich dazugekommen und da auch jung angeschlagen ist, der kommt wahrscheinlich, wird aber wahrscheinlich trotzdem spielen, der hat aber auch einen dicken Knöchel aus dem Trainingslager. Bin ich mal gespannt, wer da die Doppelsechs bildet, ob Sakai, ob ein Janicic wieder eine Chance kriegt oder es soll ja sogar Salihovic auf der Sechs gespielt haben. Ich bin mal gespannt, was sich Gisdol da hat einfallen lassen.
Da sind wir alle drauf gespannt und ich kann euch natürlich nicht ohne Prognosen gehen lassen. Stefan, wo landet der FC Augsburg am Ende der Saison?
Ich denke, wir verändern uns nicht mehr großartig und bleiben auf Platz 9.
Okay. Sven? der HSV?
Ich würde sagen, Augsburg wird, also wir klettern selbstverständlich über den Strich und werden souveräner 14. mit einem Punkt mehr als der 17.
Ist klar. Und dann natürlich zum Abschluss noch das allseits beliebte Tippspiel, an dem ihr auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 vor und No Sports gewinnen könnt. Das Ganze auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sven, der HSV in Augsburg, wie geht's aus?
Ja, same procedure as Hinspiel, 0-1, also 1-0 für den HSV.
Okay, Stefan?
Wir haben was gut zu machen, deswegen hoffe ich auf ein 3-1.
Okay, ich sage auch, der FCA gewinnt mit 2-1. Was sind eure Tipps? Sagt sie uns bei Twitter mit dem Hashtag Bully Special. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefan Urban vom FCA-Podcast auf die Zirbelnuss und bei Sven Schulze vom HSV-Talk. Beides hervorragende Podcasts von meinsportradio.de, die ihr euch jedes Mal anhören solltet, abonnieren solltet und bei iTunes mit 5 Sternen bewerten solltet, ebenso wie das Bully Special. In diesem Sinne vielen Dank euch beiden. Und nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr einschaltet und eingeschalten habt und dran geblieben seid. Wie auch immer. Wir kommen jetzt zur Partie VfB Stuttgart gegen Hertha BSC und ich begrüße wieder zwei neue Gäste in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Für den VfB Stuttgart Martin vom Brustring Talk. Hallo Martin.
Hallo.
Und für Hertha BSC mein geliebter Kollege Luis Derfert. Hallo Luis.
Hallo, hallo.
Fangen wir mit dem VfB Stuttgart an, denn da ist eine Menge passiert im Winter. Erstmal vielleicht noch, bevor wir auf das Ganze, was da so mit Mario Gomez war, bevor wir das besprechen, Martin, und deine Gefühlslage dazu. Wie ist denn so die Hinrunde so mit ein paar Wochen Pause für dich einzuordnen?
Ja, wie wir eigentlich schon Ende letzten Jahres gesagt haben, so der Anfang war ganz gut und dann hat es am Ende leider stark nachgelassen. Das heißt, großteils zufrieden mit, aber noch ein bisschen Luft nach oben. Also einfach die verschenkten Punkte auswärts und die letzten Spieltage nerven noch.
So, und jetzt kommen wir natürlich zu Mario Gomez. So, das war genug zur Hinrunde. Was war das für ein Tag? Also als ich das gelesen habe, Mario Gomez geht zum VfB Stuttgart, ich bin irgendwie so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil das war so einer dieser Transfers, die habe ich nicht vorhergesehen. Simon Terodde ja schon davor zum 1. FC Köln abgewandert, da dachte man auch so, ja, kann man so machen. Man möchte ja dann doch noch in der Liga bleiben, gibt einen seiner besten Stürmer allerdings ab. Gut, jetzt hat man Mario Gomez geholt. Nimm uns mit, wie war das für dich?
Also genau wie für dich oder wie wahrscheinlich für die meisten, total überraschend. Also es kam ja wirklich so aus dem Nichts. Das war so das erste Gerücht da. Mein erster Gedanke als guter Schwabe, das können wir uns nie leisten. Das geht nicht. Also ich meine, wie willst du den bezahlen? Der ist viel zu teuer, der verdient in Wolfsburg was weiß ich wie viel Millionen. Der wird in Stuttgart immer noch sehr viel Geld verdienen, vermutlich das meiste von allen. Aber sehr überrascht und mit ein bisschen Abstand, also ja, ich hoffe, er wird uns helfen. Ich bin mir fast sicher, er wird uns helfen, weil er das, was uns in der Hinrunde gefehlt hat, dass einer auch mal aus einer Chance ein Tor gemacht hat. Wenn Gomez einfach einen Lauf hat, dann trifft er. Und daran hat es uns einfach ja eklatant gemangelt. Wir hatten ja unsere Chancen, aber wir haben sie nicht gemacht. Und wenn er das schafft, dann wird auch sein hohes Gehalt und alles gerechtfertigt sein.
Wie ist das so im Umfeld? Ist der Hype groß? Sind die Trikots noch und nöcher verkauft oder denkt man sich auch an Teilen der Fans so, wir haben uns jetzt in die letzten Jahre viel aufgebaut, wie du es schon sagtest, mit kleinem Geld gehandelt und jetzt kommt direkt das. Gibt ja da doch einige Stimmen, die sagen, hier müssen wir ein bisschen aufpassen.
Richtig, also es gibt ganz viele, ich sag mal, die Fußballromantiker und ganz viele, die sich natürlich tierisch freuen, die sagen, Mensch, darauf habe ich gewartet, der wieder zurück im Trikot, super toll, freuen sich tierisch. Aber es gibt auch natürlich diverse kritische Stimmen, die sagen, naja, das ist so eine Abkehr von einer Philosophie, die versucht hat, Schindelmeise einzuführen mit den jungen Spielern und hungrigen Spielern. Jetzt kommen eher die älteren Spieler unter Reschke, wie Aogo, wie Beck, die letztendlich alle ein gutes Geld kosten, also einfach im Gehalt. Und die Abkehr von dieser, sagen wir mal, von dieser Philosophie, die wird auch von einigen wirklich sehr skeptisch gesehen. Also ich bin, wenn es am Ende der Saison funktioniert hat, ist alles richtig, aber ansonsten finde ich so diese Abkehr eher gestanden und teuer. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung für den VfB ist. Die davor hat mir einen Ticken besser gefallen.
Luis, kommen wir zur Hertha, Platz 10 zum Ende der Hinrunde. ja, komplettes Mittelmaß der Bundesliga, ist aber, glaube ich, nicht das, wo du die Hertha zwangsläufig sehen willst, oder?
Nein, zu Beginn der Saison habe ich sie natürlich weit da oben gesehen, aber jetzt sind wir etwas schlauer und haben immerhin dieses Kapitel Dreifachbelastung abgehakt. Wir haben zum Ende der Saison gesehen, dass es auf jeden Fall wieder besser werden kann. Und natürlich hat jeder jetzt erstmal die letzten Rückrunden der letzten beiden Jahre ziemlich im Kopf. Und das muss jetzt bewiesen werden, dass man da erwachsener geworden ist und nicht nur eine gute Hinrunde spielen kann, die dieses Jahr leider nicht ganz so gut war, die letzten Jahre, sondern jetzt eben diese Souveränität mit einigen echt guten Spielen auch eine Rückrunde beweisen kann. Dann, glaube ich, ist echt noch Luft nach oben in der bisher sehr, sehr spannenden Tabelle auf jeden Fall.
Wie ist denn so die Stimmungslage im Verein? Ich meine, es ist jetzt so eine interessante Zwischenposition, die Hertha BSC da bekleidet. Du hast gesagt, ja klar, wenn man aus den Fehlern der letzten Hinrunden gelernt hat, dann kann es sehr schnell nach oben gehen. Aber wenn wir mal nach unten gucken, der Weg ist nicht weit. Das heißt, Hertha BSC kann durchaus auch noch in den Abstiegskampf rutschen, wenn man eine Bilanz wie zum Beispiel in der letzten Hinrunde aufweist. Dann könnte das ganz schön eng werden. Sieht man das bei der Hertha? Sieht man das bei der sportlichen Führung? Und wie ist so da dein Bild, was du von der aktuellen Stimmungslage hast?
Also man sieht es, Preetz und Paldada kommentieren das ja häufig in den Pressekonferenzen, aber man betont eben immer wieder, dass man auf Platz 3 4 Punkte Abstand hat und auf den Relegationsplatz 9 Punkte und dazwischen einige andere Vereine liegen, die gesamte Hinrunde schon schlechter gespielt haben als Hertha und man hat viele neue Spieler beziehungsweise eben Jungspieler jetzt hochziehen können, die sich tatsächlich am Ende der Hinrunde nochmal als schon bereits verbessernd zum Beginn der Hinrunde herausgestellt haben. Die Stimmung an sich ist okay, also man hatte die letzten Spiele kurz vor Ende der Saison, die waren echt gut, zum Beispiel das Spiel zu Zehnt gegen Leipzig, was man auswärts gewonnen hat. Der Abschied aus der Europa League, der war in Ordnung, sage ich mal, wenn man überhaupt Gruppenausscheid irgendwie positiv kommentieren kann. Und das aus dem DFB-Pokal ist vergessen. Das heißt, man ist eigentlich erstmal wieder gut aus der Hinrunde rausgegangen. Die Vorbereitung und die ganzen Probespiele liefen okay tatsächlich in den letzten Wochen. Man hat jetzt gegen Köln und Hannover verloren, in Freundschaftsspielen, sage ich mal. Aber wiederum die Jugend hat in einigen anderen Spielen und Hallenturnieren bewiesen, dass sie definitiv die Zukunft der Mannschaft sind.
Valentin Stocker ist nicht mehr Teil der Mannschaft, hat den Verein verlassen. Durchaus auch ein Transfer, der für Außenstehende überraschend sein könnte. Für Menschen wie du, die du näher am Verein bist, nicht? Fragezeichen?
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube mal ganz stark, es gibt keinen Hertha-Fan, der da nicht so positiv drüber denkt wie ich. Jeder, den ich kenne, mag ihn. Er ist immer sehr sympathisch aufgetreten. Ist natürlich damals für 4 Millionen hoffnungsvoller Transfer gewesen. Ist in den ganzen 3 Jahren nie wirklich aufgegangen. Konnte sich nie in der Stammelf etablieren. Hat gute Leistung oft gezeigt, aber nie so, wie man sie gerade brauchte oder so, wie man sie passt. Er hat jetzt nicht enttäuscht oder so. Aber es passte zum Teil einfach nicht zur Mannschaft. Und dann kann jeden Spieler mal eine ungünstige Verletzung oder so erwischen und dass man ihn jetzt ablösefrei ziehen lässt. Nach Basel zu dem alten Heimatverein sehen viele auch eher als fast schon Freundschaftsakt von Preetz, zumal man natürlich jetzt noch ein halbes Jahr Gehalt spart, was man so auch wirtschaftlich sehen muss. Ich glaube, viele freuen sich besonders, dass er zu seinem Verein nach Basel zurückkehren kann, wo er die Jahre davor sehr, sehr gut gespielt hat und wo es ihm sehr gut ging. Er hat sich sehr freundschaftlich verabschiedet. Er wurde von allen irgendwie, sag ich mal, gut behandelt, was man auch so gelesen hat. Viele haben sich für ihn gefreut und man vermisst ihn halt auch nicht wirklich, weil er wenig zum Einsatz kam diese Saison.
Beim VfB Stuttgart, Martin, wie gesagt, ist jetzt viel Prominenz an Bord. Hat sich so dein Anspruch jetzt gewandelt auch oder ist immer noch so klar, Klassenerhalt so schnell wie möglich festmachen?
Richtig, um nichts anderes geht's bei uns. Also das muss man ganz, auch mit einem Gomez im Sturm muss man das so sehen. Der kann sich auch verletzen, man davon mal abgesehen, und deswegen gilt weiterhin irgendwie die 40 Punkte so schnell wie möglich zu erreichen. Und weil in den letzten Spielen in der Rückrunde, da spielen wir, haben wir immer das schwere Programm. Das heißt, wir müssen jetzt am Anfang punkten, sonst haut's nicht hin.
Vielleicht eine ganz interessante Frage: Gibt es Spieler, von denen du dir in der Rückrunde eine gewisse Leistungsexplosion erhoffst, weil sie dir in der Hinrunde nicht nach dem Standard gespielt haben, den du gerne ansetzen würdest?
Also eine wirkliche Explosion, also dass jetzt einer noch komplett sehr viel besser oder wird, würde ich jetzt gerade aktuell gar nicht erwarten. Ich denke nur, dass manche noch mal eine Schippe drauflegen werden, aber jetzt nicht im Sinn von explodieren werden. Bei manchen hat man einfach schon gesehen, dass die Ansätze sehr gut sind, dass sie dann leider auch teilweise wieder verletzt waren. Ich würde Akolo, ich würde Donis dazu zählen, auch Ginczek, der jetzt ja auch wieder lang verletzt war. Also das sind schon die Leute, von denen noch was kommen kann. Aber es ist jetzt keiner dabei, der komplett unter seinen Fähigkeiten gespielt hat. Und wo ich jetzt erwarte, dass die in der Rückrunde dann komplett Vollgas geben. Also das sehe ich nicht. Die meisten waren sehr solide. Ein paar sind positiv haben sich positiv hervorgetan. Ein paar andere waren eher unterhalb. Also ich finde, für mich ist eben so Augo Beck, was ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Bei Augo weiß ich nicht, ob er mehr Möglichkeiten hat. Aber es gibt ein paar andere, die haben deutlich schon eben über ihrem Level, oder was heißt über ihrem Level, also die waren schon sehr gut, und ich denke, so Leute wie Pavard, Askasiba, da wird nicht, wenn die Leistung halten von der Hinrunde, bin ich schon sehr, sehr zufrieden.
Okay. Dann kommen wir auf das Spiel gegen Hertha BSC zu sprechen, aus Stuttgarter Sicht. Mario Gomez sicherlich wieder direkt ein Kandidat für die Startelf. Ansonsten, was glaubst du, wird Hannes Wolf da gegen die Hertha zeigen? Was hast du vielleicht auch aus dem Wintertraining sozusagen entnommen? Wer hat sich vielleicht eine Chance erarbeitet?
Ich habe die zwei Freundschaftsspiele, sind freundlicherweise übertragen worden von VfB TV, das heißt, die konnte man sich auch angucken. Da hat mich vor allem die zweite Halbzeit in dem zweiten Spiel gegen Ostende mit der eigentlich in Anführungsstrichen zweiten Garnitur, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Da ist zum Beispiel Ailton, das ist einer, der in der Hinrunde, es kommt doch einer, der so ein bisschen unter loslegen könnte. Ailton ist in der Hinrunde, der war fast nicht eingewechselt und hat es waren natürlich nur Vorbereitungsspiele, aber hat richtig Dampf gemacht auf seiner Seite. Also der hat sich offensiv gut eingesetzt. Also das ist vielleicht einer, den wir in der Rückrunde öfter sehen werden. Und der, wenn er im Training so weitermacht und mal ein Kandidat sein könnte, mal früher zu kommen. Weil Insua spielt ja noch auf seiner Seite. Dem sagt man ja nach so ein bisschen, oder wird aus VfB sich so ein bisschen nachgesagt, dass er immer nur so hoch springt, wie er muss. Das heißt, dem tut vielleicht auch ganz gut, wenn Ailton ihm da ein bisschen Druck macht.
Luis, aus Sicht der Hertha, was glaubst du, wird personell passieren beim Spiel in Stuttgart?
Ich glaube, die wichtigste und einzige wirklich große Frage ist zurzeit, ob Lustenberger oder Langkamp in der Innenverteidigung spielen. Der bisher fast beste Innenverteidiger, Toru Nariga, der Junge, ist halt noch rot gesperrt leider seit Leipzig, und dazu hat Rekik eine Fußprellung, das heißt, Dardais, beide Linksfüßer fallen aus, was ein bisschen ärgerlich ist, und Lustenberger ist der bessere Spielaufbauer, der ziemlich schnell aus Angriffen enthebeln kann und wieder aufbaut. Langkamp ist wohl besser als generell Duellant und Kopfballpartner von Gomez angesehen. Jetzt ist die Frage, entweder konzentriert man sich wirklich nur auf Gomez und sitzt Langkamp, oder man baut auf das bessere Aufbauspiel, was Lustenberger zum Ende der Saison einfach wirklich gut drauf hatte, und dann wird Lustenberger gesetzt. Und ansonsten wird die bekannte Startelf spielen, nur wahrscheinlich diesmal wieder keine Doppelspitze. Das heißt, Ibisevic wird auf der Bank sitzen und Davy Selke wird die Spitze machen.
Alles klar, dann brauche ich noch Prognosen von euch. Martin, wo landet der VfB Stuttgart am Ende der Saison?
Ich denke, so rein platztechnisch werden wir uns in den Regionen einspielen, vielleicht noch ein, zwei Plätze höher, aber so im Bereich 12 bis 15 sollten wir liegen.
Ja, du weißt natürlich, dass ich eine Zahl brauche, ne? Genau.
Ja, yeah. Dann werden wir, wir werden 14 da. 14. Da, wo wir jetzt sind, bleiben.
Alles klar. Luis, wo landet die Hertha?
Ich hoffe noch auf den ganz engen Tabellenkampf, dass der sich so ziehen wird und wir es dann irgendwie auf den 6. Platz schaffen.
Okay, das ist mutig. Eieiei, okay. Gut, dann noch das Ergebnis des Spiels. Stuttgart gegen Hertha, Luis. Diesmal darfst du anfangen.
Okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch ein Spiel reinkommen, deswegen tippe ich 1-1.
Okay, Martin?
Also, da wir Punkte brauchen und mich die Freundschaftsspiele relativ positiv gestimmt haben, werden wir knapp 2-1 gewinnen.
Ich bin bei Luis, sag auch 1-1, beide Mannschaften müssen erstmal noch reinkommen. Das war die Vorschau auf den VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Vielen Dank an Martin vom Brustring Talk und Luis Derfert von meinsportradio.de. Wir übertragen übrigens Live-Sport am Wochenende. Ja, hört rein, am Samstag, den 13.11. übertragen wir um 15 Uhr das Hinspiel des Continental Shield zwischen dem Heidelberger RK und Pataro Rugby Calvisano. Nachdem der HRK in der Vorrunde dieses Wettbewerbs Calvisano schon knapp besiegen konnte, versuchen sie sich jetzt im Hinspiel eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel zu schaffen, und ihr könnt live dabei sein hier auf meinsportradio.de. Lohnt sich einzuschalten, wenn ihr mal Rugby live im Radio hören wollt. Wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem Rhein-Derby. Erster FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Wir sind in der zweiten Halbzeit des Bully Special zum 18. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und das ist das Rhein-Derby, über das wir jetzt sprechen wollen. Es ist das Traditionsderby in der ersten Fußball-Bundesliga. Natürlich vielleicht neben dem Ruhr-Derby, aber da geht's auf jeden Fall auch immer hoch her. Es ist das Spiel zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Und für die Borussia begrüße ich ganz herzlich Olaf Nordwig in der Sendung. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Ja, Olaf, die Hinrunde der Borussia. Wie ist das einzuschätzen? Dieser sechste Platz nach ein paar Wochen Pause jetzt. Positiv? Hat dir was gefehlt? Oder bist du mit der Hinrunde der Borussia soweit im Reinen?
Also vom Platz her bin ich ganz klar okay. Ist das für mich? Sechster Platz ist... wäre ein Europacup-Rang und das wäre oder ist ja jetzt auch von Max Eberl auch zum Ziel für die Rückrunde erklärt worden, dass wir im Europacup spielen wollen nächstes Jahr, müssen wir wohl auch, um einige Spieler, wie zum Beispiel Thorgan Hazard, halten zu können. Also vom Platz her definitiv okay. Wenn man jetzt die Saison und ein paar Spiele betrachtet, dieses Auf und Ab, die Inkonstanz, die wir hatten ein paar Mal, das ist natürlich ärgerlich. Da hätte man sagen können, okay, hätten wir das oder das Spiel gewonnen, was nicht hätte verlieren müssen, werden müssen, wäre es vielleicht noch besser gelaufen, aber man muss halt auch dann wieder dagegen halten. Wir hatten einige Verletzte, wir haben noch eine junge Mannschaft, wir haben zum Schluss halt mit zwei 18-Jährigen auf der Doppelsechs gespielt. Das war dann so alles, im Allen ist es dann halt ganz okay, wie es gelaufen ist.
Was hat sich im Verein getan in der Winterpause? Was ist in der Vorbereitung passiert? Ist irgendwo heilloses Durcheinander ausgebrochen oder ist alles in Ruhe vonstatten gegangen bei Borussia Mönchengladbach?
Na, was erwartest du von Borussia Mönchengladbach? Also, natürlich ist bei uns alles in Ruhe gelaufen. Also, das ist ja schon lange nicht mehr so, dass wir im Winter irgendwelche Spieler verpflichten, sondern eigentlich ist das, spielen wir mit dem Kader die Saison durch. Es gibt irgendwelche Sondernotsituationen, aber das ist eigentlich bei uns ja jetzt langsam alles so gediegen, sag ich mal. Natürlich ein Problem oder ein Fall ist natürlich Reece Oxford, der uns leider jetzt sag ich mal, zwischenzeitlich verlassen hat und wo jetzt aber der Verein dran arbeitet, ihn vielleicht doch zurückzuholen von West Ham, was natürlich sehr gut wäre, wenn das klappen könnte. Aber ich sag mal so, hätte er jetzt die letzten Spiele nicht gespielt, dann wäre alles smooth gelaufen und wir hätten ihn für ein paar Millionen direkt verpflichten können. So ist er ein bisschen in die Aufmerksamkeit geraten. Und jetzt spielt so ein bisschen sein englischer Verein ein bisschen natürlich Preistaberei mit uns.
Man hat es da so ein bisschen, ne, mit diesen englischen Vereinen und Leihgeschäften.
Ja, es hat sich gut ausgezeichnet. Und wenn du siehst, den Weg, den jetzt Andreas Christensen bei Chelsea genommen hat, der jetzt gerade nochmal frisch seinen Vertrag nochmal verlängert hat, weil er sich da ganz klar durchgesetzt hat, kannst du am Ende sagen, dieser Spieler wurde bei Borussia Mönchengladbach zum Weltstar. Also von daher, ja, es ist so. Und es ist natürlich, die Engländer kaufen sich ja oft viele Spieler ein, von denen sie noch nicht mal wissen, ob sie jemals für sie spielen werden. Verleihen sie weiter. Ich meine, ich glaube, wenn man dann nur ein oder anderen Mal bekommt, um ihn weiterzubilden, dann ist das doch ist das legitim und diese Chance nutzen wir. Wir haben sie jetzt bei Hazard genutzt, den wir dann zumindest jetzt erstmal fest verpflichten konnten. Christensen, den wir für Chelsea ein paar Jahre ausbilden konnten, aber der natürlich auch eine wichtige Rolle bei uns gespielt hat. Und jetzt haben wir halt mit Reece Oxford den nächsten, der es möglicherweise weiter nach oben schaffen könnte bei uns.
Absolut richtig. Kommen wir nochmal kurz zu eurem Gegner vom Wochenende zu sprechen, der erste FC Köln. Auch wenn es natürlich nicht dein Lieblingsverein ist, wie ich weiß, verfolgst du ja trotzdem die Entwicklung beim FC. Und sechs Punkte in der Hinrunde, Das ist natürlich viel zu wenig. Es ist eine Menge passiert, auch da im Winter. Simon Terodde ist zum Verein dazugestoßen, hat sich dazu entschlossen, mit Stefan Rutenbeck die Rückrunde zu bestreiten. Habe zum Ende der Hinrunde letztes Jahr diese wagemutige Äußerung getätigt, der 1. FC Köln hält die Liga, wie auch immer. Hast du den FC schon abgeschrieben oder glaubst du, die können tatsächlich nochmal irgendwie ranrücken?
Ich glaube das schon. Also wie gesagt, da die würde ich auch nicht abschreiben und abgerechnet wird zum Schluss. Und es wäre einfach, egal wie man jetzt als Gladbach-Fan zum 1. FC Köln steht, aber es wäre natürlich schade für die Liga, dass so ein Verein, wenn der so ein Verein absteigt. Also haben einen guten Zuschauerschnitt, haben eigentlich einen guten Weg eingeschlagen gehabt. Die beiden Derbys würden uns fehlen, auch die Punkte, die wir da immer gerne holen. Also es ist eine Menge Punkte, die dafür sprechen würden, dass der FC Köln drin bleibt. Also eigentlich, und sie gehören in die Bundesliga. Natürlich, mit 6 Punkten ist es schwer. Ich glaube, die haben es mit 10, 11 damals geschafft. Mit Lucien Favre die sagenumwobene Saison mit der Relegation in Bochum. Und ja klar, der FC Köln, wenn da in den Lauf kommt und die anderen Vereine haben sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also da kann doch was gehen für den FC Köln.
Ja, ich glaube auch, dass die Situation, wie sie jetzt aktuell ist, man kann im Grunde ja befreit aufspielen. Ja, das haben ja einen alle schon abgeschrieben. Ja, und jetzt dieses Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, Heimspiel, wenn man das dann jetzt gewinnen könnte, dann würde das wahrscheinlich sehr viel Schwung für die nächsten Wochen auch bedeuten. Und ich glaube nicht, dass dann alle sofort wieder in Euphorie ausbrechen und den 1. FC Köln in die Champions League hieven. Aber ich glaube, dass es nicht verkehrt wäre für die Kölner, jetzt mit dem Siegen anzufangen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Stefan Rutenbeck die Mannschaft auf- und einstellt. Ist ja doch ein sehr, sehr großer Kader jetzt. Bin ich wirklich sehr interessiert daran, was er aus der Mannschaft rausholen kann. Ich habe das Spiel beim FC Schalke gesehen, das letzte Pokalspiel. Da war ich im Stadion und ich dachte mir so, oh, naja, wenn das die Maßgabe des Fußballs ist, dann wird's schwierig. Aber da waren ja noch viele verletzt, kommen ja einige wieder. Also ich bin, ich freue mich sowieso immer auf dieses Spiel, Köln gegen Gladbach, das auch von außen so betrachten zu können, wie ich's betrachte, nämlich relativ gleichgültig. Aber trotzdem sind es immer Spiele, wo viel passiert. Und für die Gladbacher ja genau dasselbe, ne? Also ein Sieg im Derby. Dann gehst du mit einer ganz anderen Schwungsituation, mit einem ganz anderen Momentum in die nächsten Spiele rein. Wie ist denn so die Stimmungslage aktuell bei den Gladbacher Fans vor diesem Derby? Ist es ruhig? Ist es angespannt?
Also es ist relativ ruhig. Also einerseits natürlich der Tabellenunterschied, der da ist, lässt einen da doch etwas gesicherter auftreten oder die Gefühle. Aber ich sag, wie man so schön im Fußball sagt, Derbys und Pokal haben sozusagen seine eigene Gesetze und der Tabellenstand wird da jetzt wenig Ausschlag geben. Es wird ein Kampf auf Augenhöhe sein und wie du schon sagtest, auch für uns wird es sehr, sehr wichtig sein, da Punkte zu holen und den Lauf zu starten, um da wirklich oben drin zu bleiben und dran zu bleiben und Boden gut zu machen oder zu halten. Und insofern ist das schon richtungsweisend für die Rückrunde, dieses Spiel für beide Vereine. Insofern kann man eigentlich viel erwarten. Die Stimmung ansonsten, wir hatten ja ein Testspiel bei Mainz, was wir relativ souverän gewonnen haben, mit einem sehr guten Auftreten der Mannschaft, für ein Testspiel schon fast überragend zu nennen, also wie die Mannschaft sich dort präsentiert hat, das ist man eigentlich als Gladbach-Fan nicht gewohnt. Von daher gehe ich recht optimistisch dann doch in das Spiel.
Wenn man sich jetzt mal eure Tabellensituation anguckt und die Abstände zwischen euren Konkurrenten, es kann sehr schnell Richtung Champions League Platz gehen, es kann aber auch sehr schnell ins Mittelmaß gehen. Wie hat sich denn deine Zielsetzung, dein Anspruch jetzt durch diese doch sehr positive Hinrunde verändert eventuell im Vergleich zum Saisonbeginn?
Mein Anspruch war ähnlich wie der vom Verein, also sprich, wir wollen oben mitspielen und wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Der ist weiterhin da. Aber natürlich, jetzt wo man ein Jahr nicht in Europa war, kann man es gerne wieder machen. Also von daher, es muss keine Champions League sein. Europa an sich, Europa League hat uns schöne Abende beschert und da werden wir gerne wieder dabei. Und wie ich vorhin schon sagte und andeutete, natürlich haben wir auch Spieler, die bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten wecken, wie Hazard, wie Westergaard und. Und die gibt's, das kann man natürlich viel besser halten, wenn man sagt, dass man in Europa spielt und diese Abende wieder erleben kann. Insofern ist es halt, wie ich schon sagte, sehr richtungsweisend und es kann schnell, wenn man da in einen negativen Lauf kommt, kann man schnell den Anschluss verlieren und im positiven Lauf kann man sich vielleicht absetzen oder oben etablieren. Insofern ein ganz wichtiges Spiel.
Ein ganz wichtiges Spiel. Personell habe ich gerade schon angesprochen beim 1. FC Köln. Es ist relativ undurchsichtig, wer dann am Ende spielt, was sich Stefan Rutenberg überlegt. Wie ist es denn bei der Borussia? Ich meine, Dieter Hecking macht da jetzt nicht viele Geheimnisse um den Kader, um die Startaufstellung. Hat sich da vielleicht jemand im Winter neu in die Startaufstellung spielen können oder werden wir das übliche Personal sehen?
Ja, also es ist natürlich ein bisschen auf der Doppelsechs sind Christoph Kramer wieder da und Dennis Zakaria, der gesperrt war gegen HSV. Also die beiden werden wieder spielen können, insofern werden sie auch spielen. Was so ein bisschen natürlich immer bei uns die Wechselposition sind, die Außen. Da ist Jonas Hofmann wieder da. Aber in dem Testspiel gegen Mainz hat sich halt Vincenzo Grifo auf, angeboten, indem er an allen drei Toren beteiligt war. Von daher rechne ich mal, dass er spielt. Oder halt Patrick Herrmann, der auch in den letzten Hinrundenspielen das sehr gut gemacht hat und sich gut präsentiert hat. Also es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Zum Schluss war es halt noch fraglich bei Raphael, aber der wird wohl auch spielen können. Der ist diese Woche ins Training eingestiegen. Insofern denke ich, dass wir Anführungszeichen die Bestbesetzung haben werden mit der Option haben Herrmann oder Grifo auf der einen Außenposition.
Okay, dann brauche ich noch eine Prognose von dir. Wo landet Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison?
Ja, ich sag mal, also meine Prognose oder mein ist halt immer nur ein Wunsch, ne? Wäre so zwischen Platz 5 und Platz 6. Dass wir möglichst nah an den vierten Platz dran, dass es vielleicht da noch eine kleine Überraschung gibt. Aber wie gesagt, Europa, das wäre schon ein Traum, um da mal wieder die Welt zu bereisen.
Und jetzt gib mir noch einen genauen Platz.
Ja gut, dann sage ich dir, dann gehe ich mal ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Und das ist für uns schon fast wie eine Meisterschaft, die wir dann auf dem alten Markt feiern. Platz 4.
Platz 4. Champions League für Borussia Mönchengladbach. Gut.
Quali.
Nee. Vierter Platz ist durch. Naja,
oh Gott.
Vierter Platz ist Gruppenphase.
Okay, nehme ich mit.
Dann brauche ich aber noch...
Ich bin heute mutig.
Ich merke das schon. Da bin ich sehr gespannt auf deinen Tipp, denn ihr sollt zu Hause natürlich auch mittippen. Geht auf meinsportradio.de/tippspiel und gewinnt auch an diesem Spieltag wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports und am Ende der Saison ein Jahresabo 11 Freunde oder No Sports. Olaf, wie geht's aus? Euer Spiel beim 1. FC Köln.
Ja, ich sag ja, wie gesagt, ein Kampf auf Augenhöhe. Aber als guter alter Traditionalist sage ich, am Ende gewinnen wir das Spiel 4-1.
Hatten wir schon mal. Das ist hoch. Ich glaube, der FC schafft die Überraschung. 1-0 für den 1. FC Köln. Ich glaube, dass der 1. FC Köln jetzt den Weg Richtung Klassenerhalt starten wird. Was sind eure Tipps? Hashtag Bully Special bei Twitter. Wir haben es ja jetzt einfach gemacht. Das Bundesliga Special heißt jetzt Bully Special. Der Hashtag heißt Bully Special. Ja, mein Name bleibt Kevin Scheuren und Olaf Nordwig war für Borussia Mönchengladbach da. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Olaf. Wir hören uns wieder nächste Woche schon. Wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Bleibt dran.
meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, und zwei neuen Gästen zur Partie. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Ich freue mich, dass Sie da sind. Einmal von schwarzgelb.de und dort dem Podcast auf Ohren, der Christian. Hallo Christian.
Hallo, frohes neues Jahr.
Dir auch. Und für den VfL Wolfsburg vom Wölferadio, Lars Vollmering. Hallo Lars.
Hallo zusammen.
Kommen wir zum BVB und fangen mit dem Heimteam mal an, Christian. Es war eine Hinrunde mit Auf und Abs, mit Himmel und Hölle, mit Licht und Schatten. Und am Ende konnte man sich doch noch auf Platz 3 festsetzen, ist in Europa League weiter dabei. Jetzt mal all das, was um Peter Bosch war, was nicht so gut gelaufen ist, doch am Ende noch ein versöhnlicher Abschluss irgendwie, oder? Mit ein paar Wochen Abstand.
Ja, eigentlich komplett. Das habe ich aber auch schon Ende des Jahres eigentlich so empfunden. Zwar sagt das, also oder es wurde ja oft gesagt, dass das ja auch viel über die Bundesliga an sich aussagt und so. Und eigentlich ist es auch absurd, dass man nach der Hinserie auf dem dritten Platz steht und nach diesem Zwischentief, was man sich da erlaubt hat. Aber ja, es fühlt sich jetzt so ein bisschen im Januar auf jeden Fall so an, wie jetzt die neue Chance und so ein bisschen Neuanfang oder so. Das ging dann im Endeffekt eigentlich alles so klar.
Mit Peter Stöger kommt man jetzt wirklich in die Arbeit starten. In der Winterpause hat er die Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, die Mannschaft auch nach seinen Vorstellungen irgendwie einzurichten. Was ist dein Eindruck? Wie ist die Stimmung innerhalb des Vereins aktuell? Ist es quasi, wie du sagst, eine neue Chance, quasi wie eine neue Saison, die jetzt losgeht?
Ja, ich hoffe, dass es viele dann noch so begreifen werden. Und so was man aus dem Trainingslager gehört hat, ist es schon so, dass die Stimmung schon wieder so ein bisschen besser geworden zu sein scheint und man so ein bisschen vielleicht auch zusammengerückt ist. Ja, und ansonsten ja, haben die zwei Bundesligaspiele unter Peter Stöger ja eigentlich zumindest Mut gemacht und sollten ja eigentlich Optimismus mit sich bringen. Und wenn das sich auf die Mannschaft dann noch überträgt, dann hoffe ich, dass das jeder dann so annimmt und dass man dann jetzt sich in so eine kleine Serie vielleicht reinstartet und wieder in regelmäßigeren Erfolg zurückkommt.
Zu- und Abgänge sind ja immer ein Thema, auch im Winter. Bei Borussia Dortmund ist aktuell noch nichts passiert. Es geistert aber immer wieder der Name Henrik Mkhitaryan über den Signal Iduna Park, wenn man so will. Wäre der nächste verflossene Dortmunder, der zurückkommt, aber anders als es bei Kagawa der Fall war. Gut, Götze war natürlich auch so ein Fall, da ist man nicht im Besten auseinandergegangen, aber Mkhitaryan, da ging es ja drunter und drüber bei seinem Abschied Richtung Manchester. Würdest du dich trotzdem freuen, wenn Mkhitaryan zurückkommt und glaubst du, dass er der Mannschaft auch weiterhelfen könnte?
Nein, ich würde mich nicht freuen. Ich möchte ihn nicht mehr hier haben, weil... Okay. Bei allem, was bei Mario Götze scheiße gelaufen ist zum Beispiel, da hat er sich halt wenigstens jetzt nicht so komplett menschlich daneben benommen. Also man konnte diesen Schritt halt einfach nicht verstehen und fühlte sich von dem dann halt in den Arsch getreten oder so. Und auch über den habe ich mich schon nicht gefreut. Aber die Art und Weise, wie sich Mkhitaryan selbst dann halt hier verabschiedet hat, war halt einfach nicht wirklich schön, um das mal noch sehr euphemistisch auszudrücken. Und ja, und noch dazu weiß ich nicht, wie das sportlich einzuschätzen ist. Ne? Er hat ja auch immer, noch nicht mal immer in Dortmund überzeugt und hatte da ja sogar Phasen, wo man gedacht hat, der bringt uns sportlich gerade auch recht wenig. Hatte eine gute Saison unter Tuchel, ist dann halt, wie gesagt, unter diesen komischen Umständen gegangen. Und man würde auch ein falsches Signal senden. Wenn man jetzt schon wieder einen zurückholt, der sich wieder nicht wo anders durchgesetzt hat, dann es reicht so langsam mit den Rückholaktionen. Ich brauche die nicht mehr und Mkhitaryan dann schon gar nicht. Ich hoffe und glaube aber auch, dass sich da die Wahrscheinlichkeit in überschaubaren Dimensionen behandelt.
Okay. Lars, beim VfL Wolfsburg ging es auch drunter und drüber, auch mit Trainern. Andries Jonker wurde entlassen, Martin Schmidt ist gekommen, seitdem viele Unentschieden, aber eben auch ein spielerischer Wandel. Das ist zumindest mein Eindruck von außerhalb im 21. Jahr Bundesliga. War das aber auch vonnöten, denn sonst wäre es noch viel schlimmer um den VfL Wolfsburg, als es jetzt mit dem 12. Platz nach dem Ende der Hinrunde der Fall war. Mit ein paar Wochen Abstand, eine gute Hinrunde für den VfL, alles in allem.
Da hast jetzt aber tief in der Kiste nochmal gegriffen, um mit Andries Jonker um die Ecke zu kommen, natürlich. der nach 4 Spieltagen schon gegangen worden ist, sozusagen. Und Martin Schmidt hat dann übernommen. Aber um auf deine letzte Frage einzugehen, nein, natürlich ist keiner zufrieden beim VfL mit 19 Punkten und Platz 12. Das ist ja noch zu dicht dran an der Zone, wo man nicht reinrutschen möchte. Denn es gilt, und das spreche ich, glaube ich, für alle Fans, aber natürlich auch für die Verantwortlichen, sowas darf sich nicht wiederholen, was sich da gerade zum Ende der letzten Saison zugetragen hat mit der Relegation. Und, pardon. Und da ist man immer noch sozusagen in Schlagweite und das gefällt den Fans nicht und das gefällt der Mannschaft nicht und das gefällt den Verantwortlichen nicht. Und entsprechend ist das die größte Prämisse jetzt auch zum Auftakt der Rückrunde, zu sagen, wir bringen dann noch möglichst viel Abstand dazwischen, zwischen die Plätze da 16, 17, 18 und versucht dann das Saisonzielplatz heißt, dann zu realisieren. Ob das am Sonntag in Dortmund gelingen wird, da bin ich noch nicht so sicher.
Zu- und Abgänge. Thema in der Winterpause vor allem für den VfL Wolfsburg in diesem Fall. Mit Mario Gomez hat einer der Spieler den Verein verlassen, der letztes Jahr noch dafür gesorgt hat, dass der VfL nicht in die zweite Liga absteigen musste. War ein Wechsel, den ich mit sehr viel Verwunderung aufgenommen habe, als es dann über die Ticker ging. Du sicherlich noch viel mehr, oder?
Ja, also die Verwunderung war schon sehr groß und die Überraschung natürlich auch, so kurz vorm Weihnachten nochmal so ein Geschenk und dann Weihnachtsbaum gelegt zu bekommen, in Anführungsstrichen, ist, ja, war nicht schön, sage ich mal, im ersten Moment. Dann gab es da noch entsprechende Begleitumstände, wie er sich dann auch bei der Vorstellung in Stuttgart geäußert hat. Jedenfalls das, was über die sozialen Medien oder auch über die Sportpresse da entsprechend kolportiert wurde. Wenn man sich das dann insgesamt mal angehört hat, war das alles gar nicht so wild. Ich halte Mario nach wie vor für einen anständigen Jungen und für, also ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt in seiner Zeit in Wolfsburg, und der war immer sehr straight, der hat sich immer gestellt und der ist auch jemand, dem so ein bisschen das Herz auf der Zunge liegt und da auch aus dem Herzen keine Mördergrube macht, wenn er da was von sich gibt. Nichtsdestotrotz muss man das als Medienprofi vielleicht ein bisschen anders einschätzen, wenn man dann was von sich gibt. Aber von meiner Seite ist das alles fein. Er versucht da jetzt, ich konnte das nachvollziehen, er versucht da jetzt nochmal seine letzte Chance auf dem WM-Zug zu nutzen. Er ist in Stuttgart unumstritten. Das wäre in Wolfsburg so, glaube ich, nicht der Fall gewesen, wenn er weiterhin nicht getroffen hätte. Da haben dann so Spieler wie Divock Origi durchaus mal auch mit den Hufen gescharrt und stehen auch in den Startlöchern. Und der Gomez hat es ja auch selber gesagt, er wäre nicht gegangen als Kapitän und entsprechend auch mit der Verantwortung, wenn nicht ein Spieler da gewesen wäre, der ihn da durchaus verletzen kann. Und das aus dem Mund von Mario Gomez ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Ritterschlag. Insofern glaube ich auch, dass wir das sportlich verkraften müssen, die spannendere Frage verkraften werden. Die spannendere Frage wird für mich sein, können wir das menschlich verkraften, beziehungsweise als Führungsspieler, weil Gomez sich immer gestellt hat, weil Gomez auch die Mannschaft mitgerissen hat, Origi, sein Nachfolger in dem Sinne, hat er schon gesagt, wir haben ihn als Menschen geliebt, also da geht jemand, der eine große Lücke als Mensch oder als Führungsspieler hinterlässt, und da bin ich gespannt, wer dann in die Bresche springt.
Christian, von welchem Spieler hoffst du dir bei Borussia Dortmund in der Rückrunde eine klare Leistungssteigerung?
Es wäre einfacher zu beantworten, wenn du mich gefragt hättest, von wem ich es nicht erwarten würde, weil das schon in der Hinrunde okay war. Ja, tatsächlich von eigentlich ziemlich vielen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Defensive wieder stabiler wird und dementsprechend von allen, die da so in der Verteidigung rumlaufen, weil es da halt stabiler werden muss einfach. Und ich hoffe, dass da dann auch jetzt im Winter dran gearbeitet wurde. Ja, und Julian Weigel könnte man vielleicht noch nennen, dass derjenige, der ja jetzt auch seine andere Rolle wieder unter Peter Stöger zurückgekriegt hat und damit ja auch schon gezeigt hat, dass er so langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast sein könnte, muss man ja noch sehr vorsichtig formulieren. Wenn der wieder an seine alte Stärke anknüpfen würde, wäre es natürlich auch ein Gewinn. Also, aber auch da ist es ja wieder ein Spieler, der auch für defensive Stabilität sorgt, und deswegen würde ich so in diese Schiene gehen. Und ansonsten müssen sich halt tatsächlich sehr, sehr viele einfach steigern.
Eine Frage für euch beide. Wir fangen vielleicht mal mit Lars an in dem Fall. Hat die Hinrunde irgendwas an deinen Zielsetzungen und an deinem Anspruch für die Rückrunde, für das Endergebnis geändert?
Na, insofern, dass wir noch Punkte brauchen. Also letztendlich, du hast ja vorhin gesagt, man hat sich spielerisch stabilisiert. Ja, das sehe ich auch so. Unter Martin Schmidt ist da ein Fortschritt zu erkennen. Gerade in so gegen Spielen gegen größere Gegner wie Schalke, Leverkusen oder auch gegen Bayern. Da hat auch die Mentalität gestimmt, dann auch mal einen Rückstand, Anführungsstrichen, umzubiegen oder zumindest noch einen Punkt zu holen. Und das hat man in der Vergangenheit nicht so gesehen. Da waren aber zum Teil auch Gruselspiele dabei, wie gegen den HSV, gegen Köln. Also die Konstanz hat gefehlt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, jetzt auch wenn die Winterpause kurz war, wie Martin Schmidt mit der Mannschaft gearbeitet hat und auch gerade auch an der Mentalität, am Mannschaftsgeist noch weiter gefeilt hat. Und die sagen auch alle, die verstehen sich alle super, und ich jetzt auch aus dem Trainingslager Marbella gehört habe, das sei alles top gewesen in dem Zusammenhang. Und ich hoffe, dass dann jetzt auch sozusagen die letzte Handschrift von Schmidt reinkommt, was das Spielerische angeht. Er hat jetzt auch noch mit Renato Steffen einen Spieler, der Maxhaus in dem hat, über die Außen, ein schneller Spieler, ein griffiger Spieler, und jemand, der auch von der Mentalität gut nach Wolfsburg passt, jedenfalls so wie er sich jetzt am Anfang auch oder passen könnte, muss man ja sagen, man weiß es ja noch nicht so richtig. Aber der sich gut präsentiert hat, auch jetzt bei seiner Vorstellung, und vielleicht auch das Problem über die Außen löst, was wir die ganze Zeit gehabt haben. Und man ist dann kommen und wieder ein Kapital rausschlagen. Aber an der Zielsetzung einstelliger Tabellenplatz, mir reicht schon sicheres Fahrwasser, und wenn es dann hinterher Platz 11 ist, soll es mir auch egal sein.
Christian, beim BVB?
Ja, wir haben eingangs erwähnt, dass es sich noch recht versöhnlich gestaltet hat alles. Und deswegen, weil wir jetzt eh immer noch Dritter sind und in Schlagdistanz zu den Blauen sind, die ja noch vor uns sind, hat sich da recht wenig dran geändert. Also Champions League, direkte Qualifikation zur Champions League ist immer noch sehr möglich und sollte immer noch das Ziel bleiben. Und ja, jetzt spielen wir eben Europa League und würden da ganz gerne mal ein paar Ründchen noch weiterkommen. Also geändert hat sich daran eigentlich echt gar nichts, muss ich sagen.
Okay. Personell, einige Verletzte natürlich noch in Dortmund zu beklagen. Wer muss da die Kohlen aus dem Feuer holen? Wer hat sich vielleicht im Winter auch wieder in die Startaufstellung gespielt, Christian?
Ja, Lukas Piszczek ist anscheinend wieder sehr weit und sollte eigentlich wieder eine Rolle spielen am Sonntagabend. Und das glaube ich auch sehr, sehr wichtig, weil der schon gefehlt hat. Das merkt man dann meistens bei ihm erst, wenn er nicht da ist. Aber das hat sich in der Hinrunde dann ja doch gezeigt. Lazarett lichtet sich so ein bisschen. So ein Mario Götze ist so langsam wieder auf dem Weg. Weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt direkt von Anfang an wieder dabei sein könnte. Gonzalo Castro ist so langsam wieder dabei. Auf der anderen Seite fällt Marcel Schmelzer ja jetzt doch noch ein bisschen aus. Und die Langzeitverletzten, so wie Marco Reus oder Maximilian Philipp oder so, die fehlen halt weiterhin. Ich glaube, von dem, wo man sich jetzt doch ein bisschen am meisten versprechen kann, ist dann, glaube ich, tatsächlich Lukas Piszczek derjenige, den ich Sonntag erwarten würde und von dem ich dann noch sofort ein bisschen Besserung mir erhoffe.
Okay. Lars, beim VfL auch einige Verletzte zu beklagen, allerdings auch natürlich die Verlängerung von Maxi Arnold, glaube ich, sehr wichtig gewesen für das Gefühl in Wolfsburg, der natürlich auch wieder eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen wird. Aber sonst, was glaubst du, wird Martin Schmidt personell in Dortmund so abliefern?
Ja, ich bin vor allen Dingen auch erstmal gespannt, ob Max Arnold, weil er möchte ja auch dokumentieren, dass er ein bisschen erwachsen geworden ist mittlerweile,
Max hat
er,
glaube ich,
zumindest das Sportbild erzählt, dass Max
Herr Arnold,
jetzt dann vielleicht sogar, dass sogar Kapitän werden wird. Am Sonntag bin ich mal gespannt, die Entscheidung ist ja bei uns auch noch nicht gefallen nach dem Weggang von Mario Gomez. Ich bin auch sehr gespannt, weil gerade Lukas Piszczek angesprochen wurde, der würde dann ja sehr wahrscheinlich gegen Yunus Malli spielen. Das würde ein sehr, sehr interessantes Duell werden, wenn denn Martin Schmidt weiterhin so aufstellt, wie es in den letzten Spielen der Fall gewesen ist. Ansonsten Verletzte war die Frage, ja, Jay Brooks angeschlagen, wird wahrscheinlich nicht reichen. Kuba sowieso immer noch ausfallmäßig mit seinem Rücken, glaube ich, hat er immer noch Probleme. Also ist leider auch ein Ausfall und Ignacio Camacho als Langzeitverletzter in Anführungsstrichen, der ist auch noch nicht so weit. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe antreten werden in Dortmund.
Okay, dann noch zwei letzte Fragen an euch beide. Christian, ich fange mit dir an. Auf welchem Platz landet der BVB am 34. Spieltag?
Auf Platz 2. Ich glaube schon, dass es jetzt, also ganz so schlimm wie in der Hinrunde kann es eigentlich nicht werden und sollte es auch von der Qualität, die diese Mannschaft halt ja auch immer noch hat, kann es eigentlich nicht nochmal sowas geben. Und ja, ich sehe dann halt auch die ganz, ganz große Konkurrenz in dem Bereich halt. Klar gibt es so ein paar Vereine wie die Schalke leider auch und wie Leverkusen und Leipzig, die man da auch noch im Auge behalten muss. Aber ich hoffe und denke dann schon, dass es am Ende schon der zweite Platz werden könnte und sollte.
Ja, ist auch mein Tipp übrigens für den BVB. Der VfL Wolfsburg, Lars, wo landet der?
Ja, also ich sag mal jetzt ganz defensiv 10. Erhoffen wir natürlich aber mehr.
Okay. Und dann natürlich die endgültige Abschlussfrage für dieses Take. Wie geht das Spiel aus? Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg, Lars.
Ja, wir haben ja in Dortmund immer ordentlich auf die Hose gekriegt, egal ob da jetzt die Südtribüne voll war oder nicht, wie beim letzten Spiel. Insofern hoffe ich mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. BVB muss sich auch erst wieder finden, dann das erste Spiel in der Rückrunde. Ich tippe aber trotzdem auf einen knappen Heimsieg für den BVB, 1-0 oder 2-1.
Okay, Christian?
Ich hoffe, dass man diese defensive Stabilität jetzt tatsächlich so ein bisschen reinkriegt und glaube deswegen, dass man vielleicht schon am Sonntag ohne Gegentor bleibt. Offensiv lief es ja auch in der Hinrunde eigentlich ganz gut und deswegen bin ich mal optimistisch, sage, dass es weiter in der Bundesliga positiv weitergeht und tippe mal auf ein 2-0.
Ja, es gibt auf die Hose für den VfL Wolfsburg, Lars. 4-0 für Borussia Dortmund. Das ist mein Tipp.
Das nehme ich auch.
Das habe ich mir gedacht. Eure Tipps auch.
Das habe ich auch gedacht. Aber es wird mich auch nicht überraschen. Also es wäre ein bisschen ärgerlich für den Spirit und bist ja gleich wieder so down, was so das Gefühl angeht.
Ja, vielleicht ja auch nicht. Meine Tipps sind ja immer ohne Gewehr. Von daher, deswegen möchte ich euch auch
einladen. Ist ohne Gewehr das neue Scheiße, oder?
Ja, das kann man so sagen. Okay. Das kann man so sagen. Ihr tippt alle besser als ich wahrscheinlich. Wenn ihr bei unserem Kicktipp-Spiel mitmacht, könnt ihr deswegen auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Und ja, macht einfach mit, meinsportradio.de/Tippspiel und dann seid ihr dabei. Vielen Dank an Christian von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de und bei Lars Vollmering vom Wölferadio für die Einschätzung zu Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Und nach einer kurzen Pause geht's weiter mit der Partie Hannover 96 gegen Mainz 05. Bleibt dran.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das vorletzte Spiel des 18. Spieltags hier im Bully-Special auf meinsportradio.de, das ich, Kevin Scheuren, besprechen möchte, ist Hannover 96 gegen Mainz 05. Ich begrüße von Hannover liebt, dem 96-Podcast hier auf meinsportradio.de, Tobias Riemer. Hallo Tobias.
Hallo Kevin, ich grüße dich und schöne Grüße an die Hörer.
Ja, erstmal frohes neues Jahr an dich, ja, auch an alle Hörer von Hannover liebt, die jetzt reinhören. Lohnt sich natürlich, diesen Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, ähnlich wie natürlich alle anderen Podcasts auf meinsportradio.de, auch das Bully-Special unter anderem auch. Aber wir kommen
natürlich.
Ja, natürlich. Kommen jetzt aber zu Hannover 96, Platz 11 nach 17 Spieltagen, die Hinrunde. Durchaus positiv, richtig stark gestartet, dann so ein bisschen einen Durchhänger bekommen, am Ende wieder gefangen, würde ich sagen. Also ein Hinrunde mit Auf und Abs, aber nie so richtig extremes Down. Ich persönlich würde sagen, mit ein paar Wochen Abstand, eine sehr erfolgreiche Hinrunde für Hannover 96. Wie siehst du es mittlerweile?
Ja, wir haben das bei Hannover liebt gestern Abend, ja, Mittwoch, ganz frisch, könnt ihr noch auf meinsportradio.de hören. Haben wir das auch versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Es ist gar nicht so ganz leicht, wo wir uns alle einig waren. Ja, der Start war sehr, sehr gut. Da gab es wirklich nichts zu meckern, auch wenn da zwischendurch diese ja, kleine Schwächephase ist schon fast ein bisschen negativ formuliert. 1-1 gegen Freiburg, 0-0 gegen Köln und dann 2 Niederlagen gegen Gladbach und Frankfurt. Das ist jetzt alles kein Drama gewesen, aber insgesamt waren da Siege dabei, mit denen man sicherlich so nicht gerechnet hat. Insbesondere erste Spieltag auswärts in Mainz oder auch der 1-0-Sieg zu Hause gegen Schalke am zweiten Spieltag. Das waren alles sehr erfreuliche Sachen und es gipfelte dann so ein bisschen im 10. Spieltag 4-2 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das war eine richtig feine Sache. Danach, und da haben wir uns ein bisschen schwerer getan in der Sendung, ging es nicht mehr ganz so gut weiter, waren allerdings die Gegner auch ein bisschen besser. Also muss man schon sagen, da war Leipzig mit dabei, da waren die Bayern dabei, Hoffenheim haben wir geschlagen, das ist jetzt auch kein Selbstläufer gewesen, auch wenn das vielleicht bei dem Untergrund nicht ganz so hoch zu hängen ist, das war dieses Spiel, wo mehr Schnee als Rasen zu sehen war. Aber es waren auch, und das darf man halt auch nicht vergessen, es waren auch schlechte Spiele in dieser zweiten Hälfte der Hinrunde dabei. Die 4-0-Klatsche in Bremen, da kann man eigentlich nur noch den Mantel des Schweigens drüber decken. Alles andere wäre komplett Wahnsinn, da sich mehr Gedanken zu machen als nötig. Oder auch die 3-1-Niederlage in Berlin unter der Woche, in der englischen Woche, kurz vor Weihnachten. Das hat wenig Spaß gemacht, aber wir wurden dann ja relativ gut versöhnt mit deiner Lieblingsmannschaft Bayer 04 Leverkusen am letzten Spieltag vor Weihnachten. 4-4 in einem, ja, ich glaube, Instant-Klassiker könnte man direkt sagen. Das war ein Spiel, was uns da nochmal mit so ein bisschen, also tatsächlich am Ende mich dann schon mit einem Lächeln auf den Lippen in die Winterpause geschickt hat.
Ich glaube, Hannover-Fans mehr als Leverkusen-Fans.
So. Ja, ich glaube auch. Ja. Also wir haben ja zweimal geführt, ihr habt auch zweimal geführt, ja. Wir haben 1-0 und 4-3 geführt, wir haben 2-1 und 3-2 geführt, aber machen wir uns nichts vor, nachdem Bailey eingewechselt wurde, Das Ding innerhalb von glaube 20 Minuten von 3-2 Hannover auf 4-3 Leverkusen gestellt hat, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es das dann war mit dem Tag und dann war es Korb, der da, ich glaube, 5 Minuten oder 6 Minuten vor Schluss noch das 4-4 gemacht hat. Also ich glaube auch, dass Hannover damit besser leben konnte. Und war einfach ein unfassbar guter Tag und war sehr, sehr unterhaltsam. Weil Chris ist schon mal 8 Tore zu sehen, war tatsächlich auch das Spiel trotz Pokal auswärts mit den meisten Toren, was ich dieses Jahr live gesehen habe.
Wenn man jetzt mal Hannover 96 auch als Verein betrachtet, da ist es ja auch in dieser Saison nie so richtig ruhig. Ja, diese Personalie Martin Kind schwebt über allem, über den Stress, wenn man so will, zwischen den Fans auch. Wie glaubst du, hat man innerhalb des Vereins diese Hinrunde aufgenommen und wie ist die Stimmung jetzt vor Rückrundenstart?
Na, grundsätzlich ist man zufrieden. Also wir dürfen halt nicht vergessen, auch wenn wir da sehr, sehr gut gestartet sind, ich glaube, wir waren ja zwischendurch sogar mal Tabellenführer für eine Nacht oder zwei. Wir sind Aufsteiger, wir haben das ganz klare Ziel, die Klasse zu halten. Wir haben, und das stellte sich heute dann auch nochmal ganz deutlich raus, nicht die großen finanziellen Mittel wie vielleicht die ein oder andere Mannschaft in der Liga. Und von daher gilt es nur, diese 40 Punkte zu sammeln. Klar hat der ein oder andere, nachdem es so gut gestartet war, vielleicht ein bisschen kurz einen kleinen Haschmich gehabt und an was anderes gedacht, an die oberen Plätze. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Werder Bremen, die stehen aktuell auf Platz 16. Das gilt es in irgendeiner Form in dieser Rückrunde zu verteidigen, dass wir nicht 16, 17, 18 werden. Und wenn wir am Ende 15. werden, muss jeder unter diese Saison den Strich ziehen und sagen, es ist in Ordnung, es war okay. Und was mich persönlich wirklich positiv stimmt, und ich glaube, das ist auch das, was im Verein aktuell relativ gut gesehen wird, ist A, dass es zwischen Trainer und Manager läuft, also Breitenreiter und Horst Held. Das war ja auch so eine Geschichte, wo alle sich nicht ganz sicher waren, wie kommen die beiden miteinander aus. Da gibt's aktuell nichts zu meckern. Die scherzen sich immer ein zurecht, sowohl beim Training und auch in den Pressekonferenzen und so. Sorgen für sehr, sehr gute Unterhaltung in dem Bereich. Und dass einfach auch der Trainer ein Fußball spielen lässt, den man sich gut angucken kann. Und da gilt ganz, ganz großes Lob an André Breitenreiter an dieser Stelle. Er hat die Mannschaft eigentlich in fast jedem Spiel sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Er hat sehr häufig in der Halbzeitpause die richtigen Stellschrauben verändert, um dann eine vielleicht nicht ganz so gute erste Halbzeit in eine richtig gute zweite Halbzeit umzudrehen. Wir sind, das habe ich heute noch, hat der Trainer zumindest behauptet, ich übernehme das jetzt einfach mal ungeprüft, in 16 von 17 Spielen mehr gelaufen als der Gegner. Ich weiß, das ist nicht immer ein Kriterium für etwas Positives, aber ich glaube, für eine Mannschaft, die spielerisch einfach selten viel besser ist als der Gegner, sag ich mal, ist das etwas, dann muss es wenigstens läuferisch und kämpferisch funktionieren und das tut es aktuell. Von daher, ich glaube, die Stimmung im Verein ist sehr, sehr gut.
Kommen wir mal zu den Mainzern, haben ja heute erneut keinen Mainzer hier in der Leitung, deswegen liebe Mainz-Fans, wenn ihr Bock habt mit mir über den ersten FSV Mainz 05 im Bulli-Special zu sprechen, dann meldet euch bitte bei mir kevin.scheuren@meinsportradio.de oder über das Hashtag Bulli-Special bei Twitter oder wie auch immer, @ks_0811, wir kriegen euch hier rein. Ja, ich möchte nämlich mit Leuten über Mainz 05 sprechen, denn es bleibt für mich ein Verein, den ich nicht richtig packen kann, wo ich nicht richtig weiß, wie muss man die Formschwankungen nehmen, wie muss man Sandro Schwarz als Trainer nehmen, wie er die Mannschaft ein- und aufstellt. Viele, habe ich gelesen zum Beispiel, finden, dass die Hinrunde von Mainz 05 zu schlecht wegkommt. Einige sagen, dass man durchaus berechtigterweise da steht. Also wie gesagt, möchte da auch mit euch drüber sprechen, aber ich glaube, Tobias, was wir beide machen können, wir können mal auf die beiden prominenten Neuzugänge gucken, die Mainz 05 getätigt hat, die, glaube ich, in der Rückrunde noch für ordentlich Furore sorgen werden. Erstmal Anthony Uja, der zurück in die Bundesliga kehrt und erneut ein anderer Rückkehrer, Nigel de Jong. Und an den habe ich wirklich gar nicht mehr gedacht für Mainz 05. Also als ich das gelesen habe, dachte ich so, willst du mal versuchen aus seinen alten Tage in Mainz, hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, will sich beweisen. Werden jetzt sicherlich noch nicht beide gegen Hannover spielen können, aber gerade Nigel de Jong wird so einer sein, der dann auch direkt Verantwortung übernehmen wird. Wie hast du diese beiden Verpflichtungen von Mainz 05 aus der Entfernung aufgenommen?
Ja, ähnlich wie du. Nigel de Jong war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Auch da dachte ich, der hat die Karriere schon beendet, beziehungsweise was macht der eigentlich? Ich erinnere den immer als denjenigen, der für unfassbar viel Geld, ich glaube von Didi Beiersdorfer, damals vom HSV nach Manchester City verkauft wurde. Ich glaube 25 Millionen oder so. Hab's jetzt nicht nachgeguckt. Es war auf jeden Fall Mitte der 2000er Jahre war das unfassbar viel Geld. Und dann ist er über City, glaube ich, nach Italien, nach Amerika zu den in die USA und dann über die Türkei zurück nach Mainz. Also ist jetzt, ja, ist vielleicht doch tatsächlich so eine klassische Karriere irgendwie, richtig gutes Geld verdient und will jetzt nochmal in der Bundesliga gucken, ob ihm das Spaß macht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob der die sofort nach vorne bringt. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt am ersten Spieltag der Rückrunde noch nicht der Fall ist. Und Es sieht so ein bisschen nach Verzweiflungskauf oder Transfer aus. Vielleicht fällt mir dieser Spruch irgendwann bitterböse auf die Füße, weil er einfach eine Bombenrückrunde spielt, da hinten den Laden dicht hält oder beziehungsweise im Mittelfeld die Fäden zieht. Und am Ende des Tages hat Mainz alles richtig gemacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie in die Richtung geht. Der macht zwei Spiele, wird er eingewechselt, drei macht er von Anfang an und den Rest der Zeit ist er verletzt oder guckt aus dem Fenster, keine Ahnung. Der andere Transfer, der viel, viel interessanter ist, finde ich, ist Anthony Ucha, der, naja, auch bei Hannover 96 auf dem Zettel stand und das auch nicht zu kurz und nicht zu wenig. Und da hat Hannover auch ganz offen kommuniziert, das war nicht nur eine Geschichte, die von der Presse herbeigeschrieben wurde, sondern die tatsächlich auch vom Verein ganz klar ja zugegeben wurde, wir wollen den, wir hätten den gerne und wir wollten den schon im Sommer haben. Und da konnte aber irgendwie aus China nicht weg, weil die ja, glaube ich, das Kalenderjahr spielen und nicht über den Winter rüber. Und da wollten die den nicht gehen lassen. Da haben wir gesagt, okay, nehmen wir nicht, holen wir Jonatas. Jonatas hat uns schlanke 8, 9, 10 Millionen gekostet. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber in dem Bereich spielte sich das ab. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Horst Held hat heute ganz klar gesagt, ja, vielleicht hätten wir den jetzt auch trotzdem noch ganz gerne genommen, aber wir hätten den nicht bezahlen können. Ja. Wir haben kein Geld für ihn. Und ja, dementsprechend, Hannover hat das Geld halt in einen anderen Spieler gesteckt. Jetzt im Winter war keins mehr da und Mainz hatte die Kohle. Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn er dreimal gegen Hannover trifft am kommenden Samstag. Also das ist, es ist alles bereitet für eine ausgerechnet Geschichte.
Bei Mainz 05 noch drei Abgänge, Fabian Frey und Jairo Samperio. Zwei Abgänge, die auf jeden Fall qualitativ ins Kontor schlagen. Marcel Kostli, ebenfalls den Verein verlassen, aber eher als Jugendspieler nicht so zum Zuge gekommen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie Mainz 05 die Rückrunde bestreiten wird. Wie sieht's denn personell vor diesem Rückrundenstart bei Hannover 96 aus? Verletzungen etc. pp.?
Trainer war heute schon fast schon überfordert mit so vielen Rückkehrern und so vielen gesunden Leuten und hat auch ganz klar gesagt, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen doof aus der Wäsche gucken muss, dass er fit ist und nicht im Kader ist. Das wird ihm leid tun, aber es hat jeder wie immer die Möglichkeit, sich anzubieten im Training und dann zu zeigen, dass man spielen kann. Will letzten Endes heißen, Jonatas, der war ja über Weihnachten relativ lange in der Heimat und hat dort Aufbautraining beziehungsweise Reha gemacht, hat auch immer ganz, ganz fleißig über Instagram und Twitter und diese ganzen sozialen Kanäle Fotos gezeigt. Und damit wir alle wissen, dass er fleißig ist in der Heimat, ich glaube, der Verein hat das auch sehr, sehr genau beäugt. Ist wieder zurück, kann aber noch nicht spielen, ist noch im Aufbautraining, der wird also definitiv nicht spielen können. Philippe, der nun schon lange, lange, lange verletzt ist seit dem Hamburg-Spiel, das war eines der ersten Spiele in der Hinrunde, ist auch noch im Aufbautraining, aber er ist halt immerhin schon mal im Aufbautraining. Da sind wir ja ganz froh. Das gleiche gilt für Edgar Pripp und damit hätten wir dann auch schon alle gesagt, die aktuell ausfallen. Das ist jetzt aber auch alles nichts, was neu wäre für uns in Hannover. Die fallen größtenteils halt schon sehr, sehr lange aus. Edgar Pripp sogar noch länger als Philippe. Und dementsprechend kann André Breitenreiter, wie man so schön sagt, fast aus dem Vollen schöpfen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Aufstellung. Also es gibt so viele Möglichkeiten und der Trainer wird wirklich einige Probleme haben, dem einen oder anderen klarzumachen, du heute Reservebank oder du heute sogar Tribüne, der vielleicht heute Morgen am Donnerstag noch gar nicht wusste, was er am Samstag für einen beschissenen Tag haben wird.
Beantworte mir noch zwei Fragen zum Abschluss, Tobias. Auf welchem Platz beendet Hannover 96 die Saison?
Ich habe vorhin gesagt, alles über Platz 16 wäre sehr schön. Jetzt lege ich noch einen Wunsch oben drauf und wünsche mir quasi, dass es einigermaßen frühzeitig alles durch ist. Dann ist es mir auch egal, wo wir am Ende stehen. Also wenn wir irgendwie so ab Spieltag 31 rechnerisch nicht mehr absteigen können, können wir gerne die letzten 3-4 Spiele verlieren und dann am Ende 14. werden und damit bin ich dann auch zufrieden.
Alles klar. Und wie endet die Partie gegen Mainz 05?
Ja, das ist tatsächlich die schwierigere Frage. Ich weiß es nicht. Also ich gehe ja davon aus, dass 3 Tore, wie gesagt, durch Ucha fallen. Dann dürfte es schwierig werden für uns, weil wir haben ja jetzt schon mal 4 geschossen gegen euch, aber also gegen Leverkusen. Ich habe mich bei Hannover lieb dazu hinreißen lassen, 1-1 zu tippen und vielleicht ist das auch am Ende der Weisheit letzter Schluss. Macht Ucha halt ein Tor und ein Eigentor und dann ist das auch in Ordnung.
Mein Bauch sagt, Mainz gewinnt mit 3-2, heißt aber nichts. Wir möchten eure Tipps.
Kann ich mir alles vorstellen.
Ich weiß nicht so genau. Also ihr könnt wahrscheinlich besser tippen da draußen. Tobias, du sicherlich auch. Wenn ihr also eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt, dann macht bei unserem Tippspiel mit meinsportradio.de/Tippspiel. Meldet euch an, seid dabei. wenn ihr jetzt noch nicht angemeldet seid, dann wird es schwierig, den Saisonsieg zu holen und damit das Jahresabo Elf Freunde oder No Sports. Aber hey, dabei sein ist alles und es gibt ja jede Woche eine Ausgabe zu gewinnen. Oder ihr schreibt uns eure Tipps und eure Meinung bei Twitter mit dem Hashtag Bully Special. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Und nächste Woche, Tobias, sprechen wir dann vielleicht auch über euren Neuzugang Josip Ilis. Den habe ich jetzt vergessen. Aber nächste Woche mehr.
Das ist gut, dass du ihn nicht angesprochen hast. Es gibt nämlich noch nichts zu sagen.
Siehst du. Guck mal, alles richtig gemacht. Vielen Dank an Tobias Riemer von Hannover Liebt im 96 Podcast hier auf meinsportradio.de zur Vorschau auf Hannover 96 gegen Mainz 05. Ein Spiel haben wir noch im Programm. Ja, es ist das Spiel, das diesen Spieltag eröffnen wird. Bayern 0 für Leverkusen gegen den FC Bayern München. Bleibt dran.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüße ich euch zurück hier im Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben als letztes Spiel das erste Spiel des 18. Spieltags der ersten Fußball-Bundesliga. Bayern 0 für Leverkusen empfängt den FC Bayern München. Und ich freue mich auf zwei neue Gäste. Für Bayern und für Leverkusen begrüße ich ganz herzlich Chris Kurek. Hallo Chris.
Hi Kevin, grüß dich.
Und für den FC Bayern München Alex Pellinger. Hallo Alex.
Hi Kevin, hi Chris. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir fangen mit dir auch einfach an, mit dem FC Bayern München. Ja, was soll man sagen? Neue deutsche Meister, höchstwahrscheinlich 41 Punkte nach 17 Spieltagen, aber es fing gar nicht mal so einfach an. Es musste erst der Trainer gewechselt werden, um wirklich diese komplette Leistungsdichte des FC Bayern abzurufen, aber ich glaube, man kann sagen, auch mit ein paar Wochen Abstand, Alex, die Hinrunde, die war schon à la Bonheur.
Ja, in groben Zügen gesehen, summa summarum, würde ich dir vollkommen recht geben. Es hätte jetzt für meinen Geschmack dieser Trainerentlassung nach 7 oder 8 Spieltagen nicht bedurft. Also klar, sportlich gesehen war das vollkommen gerechtfertigt und hätte auch gerne schon früher kommen können. Aber im Großen und Ganzen gesehen sind natürlich Saisons, in denen eine Mannschaft, gerade der FC Bayern München, in Ruhe von Anfang an mit dem richtigen Trainer die Saison zu Ende spielen kann oder gestalten kann, für den Fan und auch für mich schon zu bevorzugen. Aber solche kleineren Fragen mal außen vor gelassen, würde ich schon sagen, gebe ich dir vollkommen recht, dass die Hinrunde der Bayern wie erwartet stark war.
Was hat sich im Winter beim FC Bayern getan? Man hat ein Kurztrainingslager in Katar gemacht, da ist man natürlich auch den Anforderungen des Partners so ein bisschen entgegengekommen. Ich glaube aber, man hätte sich doch gewünscht, das Trainingslager nicht dort zu machen und nicht so viel Reisestrapazen zu haben, oder? Zumindest war das mein Eindruck.
Ja, vielleicht beginne ich mal damit ganz kurz in ganz groben Zügen die knapp drei Wochen Winterpause zusammenzufassen, auch für den nicht so geneigten Beobachter, denn der FC Bayern jetzt nicht in jedem Detail verfolgt, aber sich im Allgemeinen doch für die Entwicklung interessiert. Und zwar begann die Winterpause ja streng genommen erst mit dem 20. Dezember. Am 20. Dezember abends, der Mittwoch vor Heiligabend, wurde das letzte Spiel der Saison, der Hinrunde, nämlich das DFB-Pokalspiel, bestritten. Dann kam Weihnachten, es passierte nichts. Zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren, konnte Manuel Neuer die Krücken wieder weglegen und kann inzwischen wieder ohne Hilfsmittel eigenständig laufen. Wie lange er allerdings brauchen wird, um wieder komplett fit zu werden, weiß der liebe Himmel, ich weiß es jedenfalls nicht. Am 2. Januar, wie du schon sagtest, fuhr man dann für 5 Tage ins Trainingslager. Am 7. kam man zurück. Dann wurde kurzfristig noch ein Trainingsspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach vereinbart, was 5:3. 5:3, das muss ich mir vorstellen, für den FC Bayern München endete. Und jetzt steht die Konzentration voll auf das Spiel morgen Abend. Ja, um auf deine Frage jetzt direkt einzugehen, ich glaube, zumindest Jupp Heynckes hat sich nicht so komplett glücklich darüber gezeigt, in einer Pressekonferenz vor einigen Wochen, dass man wieder einmal nach Katar fahren würde. Allerdings würde ich diese Reisestrapazen, ich habe gelesen, sollen immerhin 4,5 Stunden Flug pro Weg gewesen sein, würde ich jetzt gar nicht als so schwerwiegend ins Auge fassen. Ich glaube, das Ganze ist sowohl aus körperlichen als auch aus klimatischen als auch vor allen Dingen aus psychischen Gründen eine sehr sinnvolle Abwechslung. Denn die Winterpause war jetzt ja relativ kurz. Und ich glaube, man konnte schon beim FC Bayern den Eindruck gewinnen, dass die Wochen, die nach hinten heraus jetzt fehlen, man schon vor dem Beginn der offiziellen Winterpause vorher draufgelegt hat. Die letzten Spiele machten ja durchaus den Eindruck. Und ich glaube, dass deswegen dieser psychische Impuls, den dieses Wintertrainingslager in Katar, also diese Abwesenheit, dieses Herausgerissensein aus den eigenen, aus dem üblichen Trott, dass das vielleicht schon ganz wichtig war, um jetzt der Mannschaft auch wirklich vor Augen zu führen, Leute, es geht jetzt wieder los, wir können nicht mehr so weiterspielen wie gegen Köln und wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen und es kommt Leverkusen, das ist ein ganz anderes Kaliber. Wir müssen frisch sein und jetzt zählt 5 Tage hier konzentriert arbeiten und dann geht's wieder richtig ran.
Okay.
Also deswegen wichtig.
Chris, Bayer Leverkusen. Alles begann in München, was in dieser Hinrunde passiert ist, bei der Werkself. 4. Platz am Ende, glaube ich, ja, weit über dem, was wir uns alle irgendwie erhofft hatten vor der Saison, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Saison, ja, wie du schon sagtest, ist in München nicht so gut gestartet, obwohl wir da gerade in der zweiten Halbzeit einen richtig guten Fußball gespielt haben. Da hat uns leider noch das Glück gefehlt, was dann im Laufe der Saison kommen sollte. Aber die Mannschaft hat sich gefangen. Man hat gesehen, dass es kontinuierlich bergauf geht. Und ja, dass dann auch irgendwann die Ergebnisse gestimmt haben. War schon eine großartige Leistung auch vom Trainer, von dem ich inzwischen sehr überzeugt bin. Das war ich am Anfang nicht so ganz. Aber er hat es geschafft, im Sommer zerrütteten Haufen wieder ein Team zu formen, das auch den Teamgeist lebt, den der Trainer vorgibt. Und ja, die es vor allem wieder schafft, guten Fußball zu spielen und auch gute Ergebnisse zu erzielen.
Heiko Herrlich, ja, über den reden ja viele auch nicht erst seit der Schwalbe in Mönchengladbach und auch nicht erst seit anderen Sachen. Ist trotzdem, finde ich, so im Nachhinein echt genau der richtige Trainer gewesen, den die Mannschaft gebraucht hat. Das ist ein Trainer, der sowohl vom Fußball Ahnung hat, als auch menschlich offensichtlich es so drauf hat, diese Mannschaft, wie du sie richtig genannt hast, den zerrütteten Haufen wieder zu einem Team zu formen. Was kann da noch mehr möglich sein für Bayer Leverkusen? Was erhoffst du dir von der Rückrunde, Chris?
Ja, dass wir unsere Serie auf jeden Fall fortsetzen. Wir sind jetzt, ich glaube, 14 Spiele ungeschlagen. Ja. Da können gerne ein paar mehr dazukommen. Das Schwierigste wird natürlich erstmal morgen sein. Vielleicht können wir es schaffen, aber ich glaube, selbst wenn wir das morgen verlieren, wird das keinen großen Knacks geben, weil wir spielen ja immerhin dann gegen eine der besten Mannschaften, die es gibt. Und ich glaube, dass die Mannschaft so viel Selbstvertrauen mit aus der Hinrunde nimmt. Das letzte Spiel gegen Gladbach, was nochmal ein richtiges Highlight war, ist gerade mal 3 Wochen her. Ich glaube, die Mannschaft kann da mit dicker Brust und großem Selbstvertrauen in die Rückrunde gehen. Und wie gesagt, selbst wenn das morgen verloren gehen sollte, glaube ich nicht, dass die Mannschaft zurückwirft. Ja, wo kann es hingehen? Also ich bin mit dem aktuellen Tabellenplatz schon sehr zufrieden und würde mich freuen, wenn wir da auch am Ende stehen.
Hat diese Hinrunde irgendwas an deinen Zielsetzungen und an deinen Ansprüchen geändert?
Ja, vielleicht ein bisschen nach oben geschraubt. Also vor der Saison habe ich mir gedacht, okay, Hauptsache wieder besseren Fußball spielen, erfolgreicheren Fußball spielen. Das haben wir geschafft. Ich habe mir ausgemalt, naja, vielleicht irgendwas zwischen Platz 5 und Platz 8, wenn wir jetzt nochmal nicht in den Europacup kommen. Auch nicht ganz so schlimm. Das wird sicher eine Zeit brauchen. Dass es jetzt so schnell geht, dass wir wieder da oben mitmischen, hätte ich nicht gedacht. Und deshalb, denke ich, auf jeden Fall sollten wir in den Europapokalplätzen landen. Bestenfalls natürlich wieder die Champions-League-Plätze erreichen.
Okay. Alex, kommen wir zum FC Bayern München und zum prominentesten Neuzugang des FC Bayern in der Rückrunde, oder für die Rückrunde. Das war und ist Sandro Wagner. Und Sandro Wagner wird auch direkt gefordert sein in Leverkusen, da Robert Lewandowski mit Problemen in der Patellasehne ausfällt. Ist die Mannschaft schon bereit für Sandro Wagner und ist Sandro Wagner bereit für den FC Bayern München?
Ja, ich finde das eine glückliche Fügung sogar, dass Robert Lewandowski jetzt direkt im ersten und so wichtigen Spiel gegen Leverkusen ausfällt. Denn Sandro Wagner hat im Trainingslager bereits verbal in die Kameras, aber auch, soweit ich das verfolgt habe, tatsächlich im Training mit der Mannschaft gezeigt, dass er sich extrem schnell in die Mannschaft eingefunden hat, dass er auch angriffswillig ist, also in mehr als einem Sinne. Angriffswillig natürlich als Stürmer, vor allen Dingen morgen gegen Leverkusen, aber angriffswillig auch im Sinne von, dass er sich in die Mannschaft spielen möchte, dass er sich empfehlen möchte und dass er auf mehr als die vielbeschworenen zwei Einsätze in der Rückrunde, die auch seine Rückennummer aussagt, kommen möchte. Und ich glaube, das ist morgen für ihn eine Riesenchance, sofort mal zu zeigen, dass er seinem bekannt großen Mundwerk auch sofort Taten auf dem Platz folgen lassen kann. Und ich glaube, dass er sowohl schon weit genug in der Mannschaft angekommen ist, als auch selber die Motivation und den Willen mitbringt, auch genau das zu tun. Einen Fußabdruck zu hinterlassen und zu zeigen, dass er es drauf hat. Und deswegen finde ich das gut, dass er morgen spielt und dass Lewandowski ausfällt.
Okay. Wie sieht's denn sonst personell beim FC Bayern München aus? Das Lazarett hat sich bis auf diesen Hammerausfall jetzt von Lewandowski, Thiago Hummels fallen ja weiterhin aus. Ja, gelichtet kann man nicht sagen, aber es ist wesentlich entspannter geworden. Welche Elf erwartest du morgen auf dem Platz?
Ja, mit der Frage habe ich gerechnet, Kevin, aber auf die gebe ich dir keine konkrete Antwort, denn schon bei den vorherigen Malen habe ich mich da mit meinen Tipps immer gehörig in die Nesseln gesetzt. Und das Einzige, was ich mit Sicherheit vorherzusagen wage, ist, dass Jupp Heynckes sowieso anders aufstellt, als ich oder auch andere Experten das im Vorhinein gedacht hatten. Und das Einzige, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass morgen 11 Spieler auf dem Platz stehen und dass Lewandowski nicht dabei sein wird und Thiago auch nicht und Neuer auch nicht.
Sehr gut.
Und ja, bitte.
Chris, aber in Leverkusen, ich glaube, da können wir schon mehr zu sagen. Also ich glaube, wenn Leon Bailey morgen nicht von Beginn an spielt, wäre das eine Riesenüberraschung, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist definitiv der Spieler der Hinrunde. Auch ja in der Kicker-Rangliste auf Platz 1 gelandet. Der muss morgen spielen und gerne auch sein Tor machen und dazu noch eine Vorlage geben.
Ja, das ist immer ein Statement. Und ansonsten, hast du einen Spieler in Leverkusen, von dem du dir in der Rückrunde noch eine klare Leistungssteigerung erhoffst?
Ja, ich hatte immer noch so ein bisschen mit Karim Bellarabi. Der hat sich ja vor anderthalb Jahren verletzt, ist dann lange ausgefallen und danach nie wieder richtig in Tritt gekommen. Bis jetzt auch vielleicht die letzten zwei, drei Spiele, das sah schon wieder viel besser aus. Aber dem fehlt irgendwie noch, dem ist total die Leichtigkeit abhanden gekommen, die er vor der Verletzung hatte. Das vermisse ich noch bei ihm. Er saß jetzt sehr oft auf der Bank in der Hinrunde, was nicht sein Anspruch sein kann als möglicher Nationalspieler oder auch Ex-Nationalspieler. Und von dem erwarte ich mir, dass er irgendwie, was weiß ich, wie seine Leichtigkeit wieder bekommt und wieder zur alter Stärke zurückfindet, um dann ja, den Flügel rauf und runter zu rennen, die Spieler auszutricksen und schöne Vorlagen zu geben.
Alles klar, dann habe ich noch zwei letzte Fragen an euch. Alex, ich fange mal mit dir an, stell die Frage für dich aber ein bisschen anders. Ich würde jetzt die Frage stellen, wo landet der FC Bayern München am Ende der Saison? Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es Platz 1 sein wird. Dir stelle ich die Frage, holt der FC Bayern München das Triple?
Nein.
Okay, gut, schreibe ich so auf. Ja? Nein. So, gut.
Brauchst du noch Futter oder reicht das als Antwort?
Das reicht als Antwort. Ist nur kurze Antwort, kurze Prognose. Chris, wo landet Bayer Leverkusen am Ende der Saison?
Hoffentlich auf Platz 4.
Okay.
So bescheiden, Chris.
Hab ich hier rumschneid.
Ohne Scheiß. Ich mag Bayer Leverkusen eigentlich nicht, sage ich ganz ehrlich, aber die Art und Weise, wie die in den letzten Spielen unter Herrlich aufgetreten sind, finde ich schon nachhaltig beeindruckend. Und ich würde den Leverkusenern in dieser Saison mehr zutrauen als in Anführungsstrichen nur den vierten Platz.
Ja, wir
spielen. Also Schalke zum Beispiel sehe ich nicht die ganze Zeit oben auf Platz 2.
Wir holen ja den Pokal. Das ist ja das große Ziel. Doch, Platz 4 würde ich jetzt unterschreiben. Hauptsache Champions League. Dann noch den letzten Tipp, Alex, du fängst an. Wie geht's aus morgen? Bayer Leverkusen gegen Bayern München.
Ja, normalerweise würde ich ja auf Auswärtssieg tippen. Das habe ich ja auch dir gegenüber schon in unserer Mail-Konferenz so angedeutet.
Ja.
Allerdings habe ich mich jetzt nochmal schlau gemacht und habe mit Erschrecken nachgelesen, dass die Bilanz in Leverkusen, also die Bilanz der Bayern in Leverkusen, ziemlich dürr ist. Also man hat also in den letzten Jahren nur sehr wenige Punkte dort geholt. Und da habe ich mich versucht zurückzuerinnern und gedacht, ja, stimmt. Im Prinzip spielen die Bayern dort immer unentschieden. Das tippe ich diesmal auch wieder. Sagen wir mal Also 2-2 wird es nicht ausgehen. Das sind einfach zu viele Tore für die Partie. Aber sagen wir mal 1-1.
Okay, Chris?
Boah, ich hau jetzt mal einen raus und sag, wir gewinnen 2-0. Weil es wird morgen, ich habe im Gefühl, dass es morgen ein richtig geiles Spiel wird. Das ist Freitagabend, Flutlichtspiel, das Eröffnungsspiel der Rückrunde. Die halbe Welt schaut zu. Gibt es da auch Geileres für die Mannschaft, als dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, dass die alles reinhauen werden. Sie sind gut erholt. Ich hoffe, top vorbereitet. Und an so einem Tag kann man, glaube ich, auch die Bayern schlagen, auch wenn es extrem schwierig wird. Aber mein Tipp ist jetzt 2-0.
Ich sag auch, Bayer Leverkusen gewinnt allerdings nicht ohne Gegentor. 3-1 am Ende für die Werkself. Und liebe Zeit. Wir möchten ganz gerne eure Tipps lesen mit dem Hashtag BullySpecial bei Twitter. Wenn ihr uns folgen wollt, @meinsportradio. Wenn ihr mir folgen wollt, @ks_0811. Oder gerne auch in unserem Kick-Tippspiel meinsportradio.de/Tippspiel. Und ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Und wenn ihr Bock habt auf Live-Sport am Samstag, den 13.01., also kommenden Samstag ab 15 Uhr, das Hinspiel des Continental Shield zwischen dem Heidelberg Berger RK und Pataro Rugby Calvisano live hier auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Chris Kurek und Alex Pellengar für die Vorschau auf Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören hier im Bully Special zum neuen Jahr, wenn man so will. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bleibt uns gewogen. Eine schöne Woche. Viel Erfolg für alle eure Vereine. Macht's gut. Tschüss.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.